So, herzlich willkommen zu Request for Comments Folge 13. Und ich habe einen Gast hier, den wir auch schon kennen aus einer vorherigen Folge. Hallo Michael.
Hallo.
Hallo. Wir kennen dich aus der Folge und die habe ich jetzt nicht nachgeguckt. da ging es um Compression. Genau. Die haben wir aufgenommen auf dem 33C3. Und ich sitze jetzt gerade mit dir hier in San Francisco und zwar in der gleichen Wohnung, in der auch schon, und jetzt muss ich mal ganz kurz Grüße loswerden an Max und Michi, wo wir müssen reden, WMR 104 Jump V6 aufgenommen haben. Ich finde den Titel einfach wunderschön. Und diese kurze Referenz, da war ich nämlich zu Gast und ja, diesmal wieder als Host.
Und ja, da hattet ihr auch so eine gute Aussicht? Mit ein bisschen Nebel da hinten, aber
ja, diesmal sieht man den Sutro Tower in seiner vollkommenen Wunderbarheit. Und wir reden heute wieder natürlich über einen RFC. Und zwar einen, der schon richtig, richtig alt ist.
Da müssen wir vielleicht im Kontext noch dazu sagen, ich kann ja nichts mit Netzwerken, aber wir machen so gern Podcasts miteinander und da habe ich mal durchgeschaut, was gibt es denn für RFCs, die sich eigentlich gar nicht so mit Netzwerken beschäftigen, sodass ich auch was dazu sagen kann. Und da haben wir noch einen gefunden.
Also der Michael übertreibt jetzt so ein bisschen. Michael, ich meine, man kennt dich ja von diversen Talks auf dem Kongress zum Beispiel, die wir dann auch gerne nochmal alle in den Shownotes verlinken können. Es sind wie viele?
Keine Ahnung. Wie viele Jahre gibt es seit dem 19C3? Minus irgendwie 3 oder sowas. Also 10 Stück oder sowas müssten das mindestens gewesen sein.
So, und der letzte auf dem letzten Kongress war, ist der ultimative?
The Ultimate Game Boy Talk.
The Ultimate Game Boy Talk, genau. Also Michael kennt sich durchaus mit Dingen aus. Aber
alten Dingen vor allem.
Mit alten Dingen vor allem.
Game Boy ist eigentlich das Jüngste, mit dem ich jemals jetzt zu tun
habe. Sondern was sonst so?
Was mich halt interessiert, sind halt wirklich die klassischen Computer. Also gerade im 8-Bit-Bereich, im Homecomputer-Bereich, gerade Commodore, C64 und so ein Zeug.
Gab es da nicht auch so eine spezielle Sendung mal?
Mit dem Tim der CAE 177, glaube ich, war das.
Mit dem Podcast-Papst himself. Exactly. Genau, und heute geht es auch um etwas Altes. Und zwar einen RFC, der tatsächlich noch eine zweistellige Nummer hat. Nämlich RFC Nummer 20. Und es geht um ASCII. Und der RFC ist von 1969, 16. Oktober 1969. Da war ich noch nicht auf der Welt und du auch noch nicht.
Nee.
Und das Schöne ist, er ist von Windsurf. Mhm. Windsurf, da muss ich ja immer so virtuell den Hut ziehen, weil das ist ja einer der großen Netzwerk-Geniuses ever. Und wir reden heute über ASCII. Und ASCII ist auch schon insofern mehrfach bei mir Thema gewesen, weil nämlich sämtliche Grafiken, die irgendwie in RFC in den Dokumenten vorkommen, alles ASCII-Grafiken sind. Und ich auch schon mal ein wunderschönes Programm empfohlen habe, mit dem man wunderschöne ASCII-Grafiken machen kann, nämlich Monodraw. Wurde ich auch mehrfach nochmal nachgefragt, empfehle ich durchaus, macht sehr viel Spaß. So, und heute geht es um RFC Nummer 20, ASCII-Format von Network Interchange. Was kannst du mir denn darüber erzählen?
Na, da muss man erstmal sagen, wieso gibt es ein RFC bei ASCII?
Ich habe keine Ahnung.
Also wieso ist ASCII in Netzwerktechniken überhaupt relevant? Wieso muss man das denn festlegen? Also wenn man sich das IP-Protokoll anschaut, da ist ja überhaupt kein ASCII drin. Also so ein IPv4-Paket oder V6-Paket, macht da keinen Unterschied, das ist alles binär kodiert. Mhm. Da schaust du halt das erste Byte an oder die ersten 4 Byte an und da steht dann ein Code drin, einfach irgendwelche Zahlen hintereinander.
Ja.
Und es gibt allerdings ein paar höhere Protokolle, die sehr textbasiert sind. Also zum Beispiel hast du mal per Hand SMTP gesprochen oder POP3. Oder Telnet?
Nein.
HTTP?
Nein.
Also wie HTTP funktioniert, HTTP ist ja total einfach. Du machst eine Telnet-Verbindung auf und dann schickst du sowas rüber wie GET, Space, und dann einfach die Adresse. Mhm. Oder auch bei DNS, wenn du wissen willst, was für eine IP hinter einem Rechner steckt, du musst ja den Namen von dem Rechner auch irgendwie kodieren. Mhm. Und auch da musst du eine Zeichenkodierung haben. Mhm. Und all das im, im IP-Kontext ist alles ASCII. Und deswegen muss man auch erstmal festlegen, was ist eigentlich ASCII. Interessant ist, 1969 ist dieser RFC. ASCII wurde 1967 ratifiziert als Standard. Wir haben, also wo wir ursprünglich drüber geredet haben, hast du ja gemeint, der RFC ist ja irgendwie nur ein paar Seiten. Wie viel kann man darüber reden? Vielleicht suchen wir uns noch ein anderes Thema, sonst wird es eine sehr, sehr kurze Folge. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir aber zurückgehen ins Jahr 1902 oder sowas.
Ja, du sagtest das. Und dann habe ich gesagt so, okay, wait.
Und ich habe jetzt noch mal ein bisschen mehr nachgeschaut und wir müssen eigentlich ins Jahr minus 1184. Man muss sich eigentlich die komplette Geschichte anschauen. Es geht um Zeichenkodierung. Man könnte jetzt einfach ASCII durchzählen und einfach schauen, was ist da drin. Aber all das hat geschichtliche Gründe, weil man es früher falsch gemacht hat. ASCII macht vieles richtig. ASCII ist richtig, richtig hübsch.
Vielleicht sagen wir erstmal, was ASCII überhaupt ist. Das wäre vielleicht mal noch so ein.
Hätte man damit anfangen sollen, wer das noch nicht weiß. Gell? Also ASCII ist eine Zeichenkodierung, die mappt einen Buchstaben. Und viele, viele andere Zeichen, also natürlich erstmal Ziffern, Sonderzeichen, aber auch Steuerzeichen in einen Code um, in einen Binärcode. Mhm. Wichtig dazu zu sagen, ist es ein Binärcode von gleicher Länge. Also jedes Zeichen hat gleich viele Ziffern im Binärcode. Bei ASCII sind es 7. Mhm. In der Geschichte der Menschheit gab es viele Codes noch viel anderer Längen und auch mit variabler Länge. Mhm. Und ASCII ist eben feste 7-Bit mit einer gewissen Sortierung und einem gewissen Mapping, welche Code bedeutet
Warum
was.
Warum hat man kein Byte genommen?
zum einen, weil Bytes damals noch nicht so sehr ein Standard war.
Damals heißt damals
1900. Also 63 war die erste Version, 67 dann die fast schon die Finale von heute ist. Okay. Wenn man sich Rechner aus der damaligen Zeit anschaut, dann haben die meistens mit Worten gearbeitet. Und ein Wort ist bei jedem Rechner anders. Zum Beispiel der Apollo Guidance Computer, der mit den Mondmissionen geflogen ist. Ja. Der hatte eine Wortgröße von 15 Bit. Der hat alles, was sie gerechnet hat, war immer 15 Bit.
Also ein Wort war 15 Bit groß.
Ja, wenn man sich da, wenn der in Speicher was geschrieben hat, dann hat er nicht an eine Byte-Adresse was geschrieben, sondern an eine Adresse, wo dann ein 15-Bit-Wort lag. An Adresse 0 lagen 15-Bit, an Adresse 1 lagen 15-Bit und so weiter. Okay. Heutzutage würde man sagen, Adresse 0 ist ein Byte, Adresse 1 ist ein Byte, liegen immer 8-Bit. Das heißt, wenn du halt 32-Bit reinschreiben willst, dann brauchst du 4 Bytes dafür. Mhm. Aber damals gab es diese Unterteilung. Also heute ist es eigentlich so eine Art Standardisierung. Es gibt 8-Bit-Computer, 8- oder 8-Bit-Mikrocontroller, heutzutage nur noch 16-Bit-Computer, 32, 64-Bit-Computer, die dann alle irgendwie auf dem Austauschformat Byte arbeiten. Mhm. Aber das war damals noch gar nicht so.
Okay.
Abgesehen davon, 7 auf 8 ist natürlich schon einigermaßen Verschwendung. Wenn du zum Beispiel was über eine serielle Leitung verschicken willst, dann brauchst du halt einfach um ein Siebtel länger, um dieses überflüssige Bit auch noch zu schicken.
Naja.
Also wenn du es im Speicher ablegst, macht es keinen Unterschied. Aber beim Versand, beim Empfang, will man schon Bits sparen. Und geschichtlich müssen wir uns auch noch diverse Codes anschauen, die auch noch geschafft haben, mit weniger Bits zu machen.
Okay, dann fangen wir mal an, wie du darauf kommst, dass das so weit zurückgeht.
Ja, also die Geschichte der Textkodierung. Da muss man sich eigentlich die Geschichte der Datenübertragung anschauen. Mhm. Und das passt ja dann wunderbar eigentlich in den Podcast. Es geht um an sich Netzwerktechnologien oder Datenübertragungstechnologien grundsätzlich. Die älteste Datenübertragung, die der Mensch so hat, ist halt das Sprechen über Schall. Mhm. Das funktioniert relativ gut, wenn man einigermaßen nebeneinander sitzt. Wenn man dann weiter weg ist, geht Schreien noch ganz gut. Wenn man noch weiter weg ist, kann man es dann versuchen mit einem Trichter oder sowas, so mit einem mit einem akustischen
oder mit
einem Megafon.
Schnurtelefon oder so?
Schnurtelefon ist relativ spät, das glaube ich, ist erst im 19. Jahrhundert erfunden worden.
Nein, also ich meine das mit der, wie man das früher als Kinder so gemacht
hat.
Mit
den beiden Dosen, die zwei Dosen und das und die Schnur dazwischen, ich glaube, das
kam keiner vorher drauf?
Oder man hat es wieder vergessen, wer weiß das schon.
Okay.
Auf jeden Fall, erstmal will man sich akustisch unterhalten und je weiter man weg ist, desto schlechter funktioniert das. Mhm. Da gab es ja früher schon einige Hilfsmittel, die dann auch mit Hilfe von Codierung versucht haben, das noch besser zu machen, zum Beispiel die Turmuhr. Die Turmuhr schafft es, mehrere Kilometer weit Informationen zu übertragen.
Uhrzeit über Gongs.
Ja, einfach nur Zahlen. Also Zahlen bis maximal 12 oder so, weil drüber wird es mit Zählen dann doof.
Ja, braucht man ja auch nicht.
Ja, funktioniert für Uhrzeit relativ gut. Mhm. Wenn man halt gut mitzählt und so, man kann sich schon mal vertun und dann ist man auch nicht, liegt man auch nicht ganz so falsch. Noch niedrigere Datenrate, aber noch höhere Reichweite hat zum Beispiel das Nebelhorn.
Das Nebelhorn, stimmt, ja. Also das Nebelhorn in der Schifffahrt, das meinen wir jetzt.
Genau, das sagt dir Nebel oder nicht Nebel und geht relativ weit.
Naja, und das sagt dir, da kommt ein Schiff. Schlechte Sicht, ja.
Okay. Also ja, mit Schall, aber mit Schall kommt man halt nur so weit. Also das ist die Frage, wie kann man Informationen noch besser übertragen und irgendwann kommt eben dann die Codierung ins Spiel. Was relativ weit funktioniert, ist natürlich Papier. Du kannst Sachen aufschreiben. Da hast du schon mal sowas mit der Codierung. Du musst erstmal Sprache in Buchstaben codieren. Das hat man schon relativ früh erfunden. Und dann kann man das Papier irgendwo hin transferieren. Ist natürlich dann nicht schneller, als wenn ich gleich die Person hin transferiere, aber ein bisschen zuverlässiger. Außer natürlich, es gibt da zwei Tricks, wie man Papier schneller machen kann als Menschen.
Ja.
Nämlich?
Der Brieftaube schicken.
Brieftaube, genau. Und da gibt es ja auch einen RFC, gell?
Ich weiß, den hatten wir sogar schon.
Ja.
Den hatten wir am 1. April, ja.
RFC über Brieftauben, ja, ist schneller als wenn du Menschen schickst. Oder noch schneller als eine Brieftaube wäre ein Pfeil, wenn du ein sehr guter Bogenschütze bist. Mhm. Dann kann man mit einem Pfeil auch Papier. Aber gut, also so, alles, was Datenübertragung über physisches Medium, also über, indem du Atome durch die Gegend schickst, ist natürlich nicht so geil. Man will es ja doch noch ein bisschen schneller machen. Und das Nächste, was da jetzt käme und auch in der Geschichte der Menschheit ist, du überträgst die Daten optisch.
Per Licht.
Licht. Licht ist schon mal Lichtgeschwindigkeit, das ist gut. Dann ist halt noch die Frage des Durchsatzes. Also wie schnell kann der eine, die irgendwie vom einen Zeichen aufs nächste Zeichen wechseln und der andere das auch noch erkennen?
Ja,
und dann
du hast immer noch einen Mensch da, der das Ganze auch noch irgendwie dann verarbeiten muss.
Genau, also das mit dem Menschen dazwischen, das ist halt, das geht halt bis ins fast 20. Jahrhundert, bis man den Menschen da endlich mal raus rationalisiert hat aus diesem System. Also anfangen musste immer noch ein Mensch kodieren und dekodieren.
Mhm.
Und dann schaut man sich an, wie kann man das denn jetzt optisch machen? Und da hat sich ein Franzose namens Claude Chappe das überlegt. Im 18. Jahrhundert, 1792, hat der das erste System aufgebaut mit, und heutzutage kennen wir dann auch was Ähnliches, nämlich bei den Schiffen gibt es doch die Leute mit den zwei Flaggen.
Ja.
Und im Endeffekt hat der einen Vorläufer davon gebaut, nämlich du nimmst einen Masten und auf diesen Masten machst du einen Querbalken. Und am Querbalken an beiden Enden hast du dann nochmal zwei Balken, die dann auch nochmal senkrecht dazu sind.
Okay.
Und dann hast du quasi so ein Männchen. So ein Männchen mit zwei baumelnden Armen. Und du kannst jetzt den Querbalken, also quasi die Schultern des Männchens, kannst du nach links oder gerade oder nach rechts.
Ah, da war noch ein Gelenk da oben.
Genau.
Okay.
Also du kannst da einen Winkel einstellen und dann kannst du bei den zwei Armen, kannst du auch nochmal einen Winkel einstellen.
Ja.
Und wenn du das in allen möglichen Kombinationen machst, kannst du diverse Zeichen oder hast du sehr viele unterschiedliche Kombinationen.
Bei Tageslicht.
Die man bei Tageslicht auf der anderen Seite auch noch sehr gut sieht. Also wenn es dunkel ist, die haben es versucht auch mit Beleuchtung zu machen und so weiter, das lief dann nicht mehr so gut. Also die haben da sehr viel rumexperimentiert, wie man das am besten macht.
Weißt du, dass ich einen Sportbootführerschein habe? Ich musste sehr viele Licht- und Tagzeichen mal lernen.
Ah, du kannst die Flaggengeschichte?
Ich konnte.
Du musstest sie mal können.
Ich konnte das mit den Rhomben und den, also man hat das nachher dann umgekehrt. Also man hat dann, das nicht so versucht mit den Flaggen, sondern was man heute macht, ist verschiedene Signale in Form von so geometrischen Körpern übereinander und untereinander hochzuziehen. Um dann zu sagen, okay, ich bin jetzt ein Schleppverband und ich habe noch irgendwie einen hinter mir und pass auf, so, ja, ich bin halt lang. Mhm. Ne? Oder
Achso, das sind aber sehr spezielle Codes für ganz bestimmte Sachen.
Das sind sehr spezielle Codes für ganz
Also Steuerzeichen quasi.
Quasi Steuerzeichen, so könnte man das, glaube ich, nennen. Und das Ganze halt dann halt bei Tag mit diesen schwarzen Rhomben und Körpern Kugeln und dann halt bei Nacht über verschiedene Lichtsignale, die übereinander und nicht nebeneinander angeordnet sind. Ich glaube, das ist sowas, was dann so ein bisschen, was dann einfacher ist für das menschliche Auge zu erkennen wahrscheinlich. So das Übereinander und ob das jetzt ein grünes, ein gelbes und ein rotes ist oder ob das jetzt ein drei gelbe und eins blinkt davon und so. Oder drei weiße, so heißt das dann. Und wie viele blinken davon? Also ich glaube, das ist halt mittlerweile einfacher zu erkennen. So. Aber der Versuch und der Gedanke war ja nicht verkehrt, das über dieses T-Männchen da zu machen.
Mhm.
Mit den Flaggen. Mhm. Okay, ich wollte dich jetzt nicht aus dem Konzept bringen.
Also Claude Schaap auf jeden Fall 1792, 1794 glaube ich, haben die dann auch schon zwischen Paris und Lille eine solche Verbindung gebaut. Also
über diese Entfernung?
So, muss man halt dann mit Repeatern machen. Also mehrere solche Türme und schreibt es wieder jemand ab und sendet es dann wieder an den nächsten. Also okay. Das kann man natürlich dann proxyen.
Ja, also wieso, ja, okay.
Also ja, dieses System, das kannst du eigentlich auch schon auf zwei Leute stehen auf dem Berg, schreit dem Nächsten zu, der schreit wieder an den nächsten Berg und so weiter oder muss dann halt in die andere Richtung schreien, damit
und
der andere.
Und was für Botschaften hat man so übermittelt?
Was hat man denn damals so Verwaltungskrams halt?
Echt jetzt? Die haben über Flaggen und Repeater Verwaltung?
Ja, das waren ja also diese Masten ja. Und Sachen. Das ist jetzt so meine Information, ja.
Okay.
Weiß nicht, ob jetzt da so dann nachts noch jemand hochgekraxelt ist und Liebesbotschaften, aber nachts hat man ja nichts gesehen.
Nee, nachts hat man nichts gesehen. Ja. Das ist ja.
Also das funktionierte einigermaßen gut, also halt auf lange Entfernungen, war allerdings halt sehr langsam. Du hast halt pro Minute nur ein paar Buchstaben durchgebracht. Weil musstest halt all
die
diese...
Die haben tatsächlich Buchstaben, einzelne Buchstaben damit übermittelt.
Ja, ja, also...
Also die haben nicht nur irgendwie, wenn das links unten steht, die eine Flagge und die andere rechts oben, dann heißt das XY, dann ist das irgendwie ein kompletter Satz, sondern es ist dann tatsächlich, also ich meine, das ist halt heute so, ne? Also wenn ich jetzt mal auf die Schiffe zurückgehe, also da ist dann wirklich irgendwie Schleppverband mit zwei Dings, das sind halt genau drei Zeichen. Mhm. So.
Ist halt super effizient, wenn du halt nur ein paar solche...
Aber die haben so wirklich einzelne Buchstaben quasi übermittelt, die dann jemand abgeschrieben hat. Also quasi Morsen mit Flagge.
Ja, 26 Buchstaben und 10 Ziffern.
Ja.
Das macht dann 36 verschiedene Kombinationen, die dann irgendwie funktionieren müssen. Okay. Was recht gut funktioniert und relativ gut erkennbar ist. Also die haben da lange gewerkelt, um da einen guten Code rauszukriegen.
Ja, okay.
Also es war quasi das erste Mal, dass man echt Buchstaben beliebig weit und zuverlässig übertragen konnte.
Ja, zumindest auf Sichtweite. Mhm. Oder beziehungsweise bis zur Sichtweite des nächsten Repeaters.
Und dieses Winkelalphabet von den Schiffen, das ist im Grunde genau dasselbe System. Du hast eine Person, die hat zwei Flaggen in Händen. Die Flaggen sind optional, also es ist eigentlich nur die Frage, wie die Arme gestellt sind. Mhm. Und die Arme können eben im 45-Grad Abständen, also Arm oben, Arm links oben, Arm links unten, Arm unten. Dasselbe im rechten Arm, aber linker Arm oben, rechter Arm oben ist dasselbe, weil sonst würden wir den Unterschied nicht sehen. Mhm. Und wenn du das dann kombinierst, dann kommst du auch auf so 30 verschiedene Kombinationen, grob. Okay. Was dann reicht, auch wieder für Buchstaben. Aber dann nicht für die Ziffern.
Ja.
Das, da waren dann zum ersten Mal das Shiften, beziehungsweise nicht das erste Mal. Also wir kommen gleich noch zur eigentlichen Geschichte von diesen Codierungen, aber Schaap da in Frankreich eingeführt hat und dieses, was man von den Schiffen kennt mit den Flaggen, sind sehr ähnliche Systeme. Und deswegen jetzt mal dieses System extra, auch wenn das effektiv sehr viel später gekommen ist. Mhm. Aber was dieses System auch schon kann, ist so eine Effizienzfrage mit, wie viel Winkel kannst du eigentlich ausdrücken, sodass auf der anderen Seite die Winkel noch klar erkennbar sind? Mhm. Und wie viel Zeichen hast du? Und meistens hast du sehr viel mehr Zeichen, als du irgendwie vernünftig ausdrücken kannst.
Ja.
Also bei Schaap waren es damals 36 Zeichen, die man schon durchkriegt und mehr braucht man nicht. Bei den Winkeln und Flaggen würde man 36 nicht ausdrücken können. Darum haben sie nur 27, 28 verschiedene. Und da, was macht man dann, wenn man quasi nur Zahlen, wenn man nur die Buchstaben kann und wenn man die Ziffern nicht darstellen kann? Na gut, man könnte die Ziffern ausschreiben. Also man könnte halt Z, W, O, E, L, F.
Mhm.
Ist natürlich ineffizient.
Mhm.
Was das Winkelalphabet hat, ist ein Shift-Code. Ein Shift-In und ein Shift-Out-Code. Das heißt? Du sagst, du nimmst den einen Shift-Code und dann heißt es, alle Zeichen, die ich dir jetzt sende, sind nicht mehr die Buchstaben, sondern jetzt sind sie die Ziffern. Und wenn ich dir jetzt ein A schicke, dann meine ich eigentlich die 0.
Lied.
Wenn ich ein B, dann ist das eigentlich die 1.
Ja.
Und dann muss ich wieder einen Shift-Out-Code schicken. Das ist dann, in dem Fall ist es das J, also 1 bis 9 sind.
Ich denke jetzt gerade spontan an Lied, aber Lied ist natürlich totaler Schwachsinn, denn das ist ja eigentlich, also das.
Ach so, ja.
Ja, ja, genau, andersrum halt, ne? Aber
1 ist L und.
Ja, ja, genau, aber das ist ach so, ja, okay.
Würde, ja. Ähnlich, ja, aber.
Aber genau, andersrum halt.
Ja. Also man benutzt eben Codes zweimal und man wechselt zwischen zwei Zeichensätzen. Also der Begriff Shift ist ja auch auf der Tastatur, da wechselst du auch zwischen zwei Belegungen.
Kommt das daher?
Sicher. Aber wo war es zuerst?
Ja, nicht auf der Tastatur in dem Fall. Hm?
Na, seit wann gibt es Schreibmaschinen? Schreibmaschinen mit Großbuchstaben oder Schreibmaschinen mit Sonderzeichen, die dann auf den Ziffern nochmal drauf sind.
In welchem Jahr sind wir denn jetzt mit dem Schiff? Da gab es noch keine Schreibmaschinen.
Nee, die Schiffgeschichte ist, glaube ich, 20. Jahrhundert. Aber es ist eben nur eine Variation eben von den alten französischen Masten. Mhm. Deswegen jetzt das als quasi Erweiterung davon. Okay. Aber machen wir mal weiter. Also gehen wir mal weg jetzt vom Licht hin zu, wie sich das noch weiter normaler in die Geschichte weiterentwickelt hat. Wenn du erstmal optisch überträgst und dann gehst du den nächsten Schritt weiter, was ist noch besser als optisch? Optisch ist das Problem, ja, nachts ist doof. Mhm. Dann sieht dich keiner mehr. Also du machst es
also
dann halt
brauchst
mit
du die ganze Zeit
Repeater,
wenn du irgendwie weitere Strecken machen willst?
Ja. Was geht denn ganz ohne Repeater und relativ weit?
Ich bin jetzt halt schon beim Draht, ne? Aber das
der
ist
Draht, auch, ja. Ja. Ja, Draht wäre ja auch der nächste Punkt. Und da kommt jetzt Morse rein. Also Samuel Morse hat 1936 geschafft, über Draht Piepser zu übertragen und hat dann gleich auch mit dem Kollegen zusammen das Morse-Alphabet entwickelt.
Ja.
1836. Habe ich 19 gesagt?
Du hast 19 gesagt. Das hat mich nämlich jetzt schon gewonnen.
Ja. 1836. Ja. Mhm.
Und dann kam dann die Telegrafie und der ganze Kram dann dazu.
Ja, ja. 1836, du kannst einen Piepser durch ein Kupferkabel durchschicken. Auf der anderen Seite hast du eine Glocke oder einen Summer oder sowas und dann hörst du dir das Gepiepse an und kannst daraus wieder eine Nachricht entschlüsseln. Mhm. Das Mikrofon ist noch nicht erfunden. Also das Mikrofon kommt eben erst dann in den 1860ern, 1870er, mhm. Rice, Bell, Edison, das Telefon. Ja. Man hat quasi schon die Infrastruktur fürs Telefon, das ganze Telefon. Kupferkabel, aber das Mikrofon existiert nicht, deswegen kann man nur durchpiepsen. Okay. Da muss man sich eine Codierung überlegen. Morse hat sich eine Codierung überlegt und die ist sehr intelligent, denn er macht unterschiedliche, also wenn du alles, was du machen kannst, ist piepsen. Dann kannst du entweder piepsen oder nicht piepsen. Damit hätte man 0 und 1, würde sich jetzt der Informatiker denken.
Reicht.
Ist nicht ganz so leicht, weil dann ist halt die Frage, zwei Einsen hintereinander. Ist es ein langer Piepser oder zwei lange Piepser hintereinander?
Nee, du hast also, ja, bisher hat es ja nur piepsen oder nicht piepsen. Insofern wären zwei Piepser. Also wären das zwei Einsen.
Und was ist dann ein nicht, ich meine, eine Pause zwischen zwei Piepsern?
Stimmt, ist das
nicht
ein Nicht-Piepsen? Das
genau.
Ist die Frage. Ja, okay.
Das ist die Frage. Das ist dann vom Timing her schon ein bisschen schwierig. Also Wenn ich jetzt 1-1-0-1 piepsen will, dann ist es halt piep, leichte Pause, lange Pause.
Ist das jetzt halt eine Null?
Was ist, wenn es zwei Nullen sind? Das ist eine sehr lange Pause. Deswegen, binär geht da gar nicht. Aber ich glaube, die haben damals auch nicht binär gedacht.
Nee, warum auch?
Ja. Ja, das ist interessant, weil wo nämlich dann die ersten binären Systeme aufgekommen sind, haben die das noch nicht wirklich als binär verstanden sogar. Sondern also da wurde auch wieder eine Codierung, die eigentlich wir heutzutage als binär sehen, von der anderen Seite her entwickelt. Ja. Aber dazu kommen wir gleich noch. Bei Morse, kurze Piepser, lange Piepser. Dadurch hast du zwei verschiedene Symbole. Mhm. Und du hast noch ein drittes Symbol und es ist die Pause. Du kannst schon auch mit der Pause arbeiten. Was der gemacht hat, ist eine Kombination aus kurz und lang, sind dann unterschiedliche Buchstaben. Und je nachdem, also das ist jetzt wieder Huffman-Kodierung später dann oder wir haben uns für das Ernstl entschieden. Wichtigere Buchstaben sind kürzer.
Kannst du mal ganz kurz sagen, was Huffman und Ernstl?
Ja, also wer unseren, die Folgenummer wissen wir nicht, über die Datenkompression, also über die ZIP-Kodierung, das ist ja RFC 19, die Deflate-Datenkompression,
genau,
darüber haben wir uns unterhalten. Also bei der Datenkompression ist eine wichtige Basiskodierung, die auch heutzutage noch wichtig ist und in vielen anderen moderneren oder komplexeren Methoden mit drin steckt, die Huffman-Kodierung. Und der erste Schritt bei der Huffman-Kodierung ist, dass man sich die unterschiedlichen Symbole, also typischerweise Buchstaben, anschaut, wie häufig die vorkommen.
Ja,
damit man den
10.008, entschuldige dich unterbrechen zu müssen, es war die 8 Deflate Compressed Data Format Specification und das war RFC 1951.
Okay.
Jetzt können wir weitermachen.
Also die unterschiedlichen Symbole, typischerweise Buchstaben, will ich auf unterschiedlich lange abbilden, damit die häufiger vorkommen, kürzere Codes haben. Mhm. Das ist etwas, was die Shannon-Kodierung eingeführt hat und die Huffman-Kodierung und später die arithmetische Kodierung noch besser gemacht haben. Und Morse-Code geht da auch dieselbe Richtung. Also Buchstaben, die im Englischen zumindest besonders häufig vorkommen, sind kürzer, die seltener vorkommen, sind länger. Kann man gleich mal schauen, Y und Z sind interessanterweise alle 4 Zeichen lang.
Okay.
Weil im Englischen ist ja Y sehr häufig, im Deutschen ist Z sehr häufig, deswegen ja Querz und Querti, die verschiedenen Tastatur-Layouts. Aber ich sehe gerade, Y und Z sind da gleich. Dass Y nicht kürzer ist, wundert mich ein bisschen. Aber die meisten Codes, naja, also das A zum Beispiel ist 2 lang, das I ist 2 lang, das T ist 1 lang, das E ist 1 lang.
Also ein Zeichen lang.
Genau, also das T ist einmal lang, das E ist einmal kurz. Also damit hat man die einen Buchstaben schon vergeben und dann bei den zwei Buchstaben müsste es vier Stück geben.
Wie lang ist denn das S?
Das S? Kannst du das S morsen? Hattest du ein Nokia-Telefon?
Nee.
Nie?
Nie.
Hast du mal ein Nokia-Telefon gehört, wenn eine SMS reinkommt?
Ja.
Die haben wir immer gemacht.
Ja.
Genau. Piep, 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 piep.
Stimmt.
Das steht für SMS.
Ah, echt?
Das M ist zweimal lang. Und SOS ist piep, 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 piep.
Ja, ich kurz, lang, 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 kurz, ja.
So rum, ja. Habe interessanterweise nicht wegen S und O und S gemacht, sondern weil das einfach ein prägnanter Code ist.
Ja.
Also dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang. Man wiederholt einfach dreimal kurz, dreimal lang.
Immer also das heißt, also das SOS kommt auch daher, weil das halt einfach vom Code her.
Mhm.
Das ist es jetzt.
Und da kommen wir auch, da habe ich auch noch ein Beispiel, wie so bestimmte Codes auch so gewählt sind. Dass wenn man nur die sieht, dass man auch sieht, was eigentlich Sache ist.
So, also Morse-Code. SOS ist also raus entstanden, dass man einfach gesagt hat, okay, ist ein sehr prägnanter Code, den kann man sich auch merken, den kann man sich auch leicht merken.
Na gut, also wenn du Morse empfängst und du hörst immer drei kurz, drei lang, drei
dann
kurz, drei lang,
dann
würdest du dir denken,
das ist wahrscheinlich ein SOS und das wäre besser, wenn man darauf reagiert, ja. Ich hörte davon, ich kann mich zumindest noch an die Flaggenzeichen erinnern, die genannt wurden, am besten mit Flaggen. Wenn man auf dem Schiff SOS irgendwie signalisieren möchte oder Seenot.
Dann wedelt man wild.
Wild mit ausgestreckten Armen rauf und runter.
Ach ja, okay.
Ja, ja. Man winkt eigentlich quasi und am besten gut und weit sichtbar mit, ich erinnere mich. Genau, aber.
SOS ist übrigens ein gutes Stichwort für auch eine Erfindung, die man bei Morse dann später erst eingeführt hat, in den 60ern, nämlich Steuerzeichen, die ersten Steuerzeichen. Denn Morse hatte damals, noch nicht mal Punkt und Komma.
Oh.
Denn ein Space war halt eine längere Pause. Also erstmal, du musst nach deinen lang, kurz, Piepsern, am Ende des Buchstabens musst du eine kurze Pause machen, damit du weißt, wo der nächste Buchstabe anfängt. Das ist nicht eindeutig. Sonst. Mhm. Wenn du das einfach nur hintereinander machen würdest, dann wäre es überhaupt nicht klar, was das ist. Am Ende von einem Wort musst du dann nochmal eine längere Pause machen. Und das ist dann so, ja, ein guter Morser muss halt dann die Pausen richtig machen. Ansonsten versteht man es nicht so gut. Was Morse aber eben nicht gehabt hat, sind zum Beispiel neue Zeile.
Naja, stimmt. Es gab diese Telegrafie-Dinger, die sahen ja auch immer ganz wild aus, weil die ja alle so hintereinander weggeschrieben haben. Ne? Also das war ja auch irgendwie so ein.
Genau, diese Frage von den Steuerzeichen, das erinnert mich ein bisschen an die Erfindung der Null in Zahlensystemen. Alle Kulturen haben immer so, ja, alle Zahlen so gehabt, aber dieses Konzept von die Null und ab dann funktioniert alles super geil, das hat irgendwie gebraucht und das war nicht so ganz offensichtlich. Genauso die Steuerzeichen, somit ich will jetzt, dass eine neue Zeile kommt. Ich will irgendwie so Out-of-Band-Kommunikation machen. Das ist jetzt nicht ein Buchstabe, aber ich will trotzdem was mit dir kommunizieren.
Mhm.
Das sind alles Sachen, die relativ spät dann erst in diese Symbole.
Also Steuerzeichen ist eben sowas wie neue Zeile oder.
Neue Zeile.
Einfach nur eine neue Zeile.
Hauptsächlich war eine neue Zeile oder vielleicht eine neue Seite. Mhm. Also wenn du ein komplettes Buch durchdiktieren willst. Also, oder auch der Abstand ist ja auch sowas. Der
was
Abstand,
machst du mit Ausrufezeichen und Satzzeichen?
Das ist auch erst alles später in Morse eingeflossen. Also wenn du von Schiff zum Land irgendwas durchmorsen willst, dann brauchst du normalerweise kein Ausrufezeichen. Die Information ist schon einigermaßen klar. Aber solltest du wirklich einen Nachrichtenbrief oder sowas, also wenn es dann mal so mehr so richtig Menschen zu Menschen kommunizieren und nicht mehr so technische Kommunikation, auch mit vielen Codes und Spezialsachen, dann willst du auch noch die Satzzeichen und sowas haben. Was da anfangs auch noch alles nicht in der Codierung mit dabei war.
Mhm.
Reden wir über Effizienz. Also, wir haben ein bisschen Steuerzeichen und jetzt mal die Frage, skaliert Morse, beziehungsweise ist Morse eine gute Idee? Also Morse funktioniert wunderbar, wenn du auf beiden Seiten Menschen hast. Es funktioniert nicht, wenn du versuchst, das irgendwie zu automatisieren oder irgendwie ein bisschen schneller werden willst, als Menschen so üblicherweise sind. Oder vielleicht einfach die Menschen abschaffen willst, weil die Menschen halt Zeit und weil die Menschen Geld kosten. Also wäre schon, ich meine, stell dir vor, du surfst im Internet und alles, was du sagst, muss halt erstmal von jemand getippt werden und übertragen werden und so mit von irgendwelchen Menschen. Gut, dass die Computer das für uns machen. Dann. Es wird deutlich billiger mit nur Computern dazwischen.
Also in,
auch
in
wenn
jetzt
die Arbeitsplätze
nicht nur
dann halt verloren gehen.
Geld, sondern einfach auch Energie und also ja, was im Endeffekt wieder alles Geld ist, aber billiger heißt halt Aufwandsreduktion.
Also wie kriegst du Morse billiger? Das erste Problem, das du bei Morse hast, ist, du hast eine Leitung, also angenommen, du hast einen Kupferdraht, der irgendwo hingeht. Und da sitzt auf der einen Seite ein Operator und auf der anderen Seite ein Operator, der eine tippt, der andere schreibt mit. Die Leitung ist ausgelastet, während der tippt. Es kann kein anderer über dieselbe Leitung schicken. Wenn jetzt der ein sehr langsamer Morse
stimmt,
ist.
Das ist ein bisschen schlecht, weil dann tippt das ja so drüber, ja.
Ja, wenn er sehr langsam ist, ist es teurer. Ein schneller Morse-Operator, der kann sehr viel mehr Daten über dieselbe Leitung. Und die Leitung kostet ja Geld, weil die musste gebaut werden, die kostet quasi Miete, also und Reparaturkosten und so weiter. Wenn du halt mehrere Leitungen hast, damit du mehrere Nachrichten hast, musst du mehrere bauen. Wäre gut, wenn du nicht ganz so viele Leitungen hast und trotzdem sehr viele Nachrichten durchkriegst. Deswegen der erste Schritt wäre, dass der den Morsecode tippt, den vielleicht nicht direkt auf die Leitung tippt, sondern erstmal irgendwie in ein Band stanzt. Und dann hast du die Maschine, die das in doppelter Geschwindigkeit einfach durchzieht und dann die Piepser macht.
Das war die Telegrafie.
Noch nicht. Also, ja, Telegrafie ist das alles. Also Telegrafie ist auch schon die optische Telegrafie am Anfang.
Ja.
Aber das, was wir halt heutzutage oder das, was wir dann später als Telex oder Fernschreiber kennen, das ist nochmal später, das ist dann, wo es komplett automatisiert war, oder wo die Menschen dann raus sind.
Ja.
Das ist jetzt einfach nur noch beschleunigtes Morse, denn du kannst, wie auch beim Podcast hören, doppelte Geschwindigkeit geht wunderbar. Morse kannst du auch in doppelte Geschwindigkeit oder höhere Geschwindigkeit, aber du brauchst auf der anderen Seite immer noch einen Operator, der es dann irgendwie tippen kann oder handschriftlich oder stenografisch tippen kann. Aber zumindest kannst du dadurch das Doppelte durch die Leitung kriegen, indem du vorher auf irgendeinen Streifen, Papierstreifen oder sowas, die Codes aufzeichnest und dann schneller, und das heißt, du kannst mehrere Leute gleichzeitig das tippen lassen und brauchst aber nur eine Leitung, weil du es halt einfach in höhere Geschwindigkeit durchbläst. Mhm. Dann willst du aber noch effizienter werden. Du willst eigentlich, dass an beiden Stellen Maschinen sind, die das können. Eine Maschine, die Morsecode ausgibt, die kann man sich, also wir sind jetzt so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, kann man sich noch einigermaßen vorstellen. Eine Maschine, die Morsecode versteht und dann irgendwie auf einer Schreibmaschine was tippt, das ist sehr schwierig. Denn versuchen wir uns das mal vorzustellen. Versuchen wir das einfach mal als Algorithmus zu implementieren, wie das wäre, wenn man eine Maschine schreiben würde oder ein Computerprogramm schreiben will, das Morse versteht und dann dir einen Buchstaben zeigt. Also, es geht los mit Stille und dann fängt ein Piepser an. Also du wartest erstmal, bis ein Piepser anfängt. Dann misst du die Zeit, wie lang dieser Piepser ist. Mhm. Wenn dieser Piepser unter einem Schwellenwert war, weißt du, es war kurz. Wenn er über einem Schwellenwert war, weißt du, er ist lang. Wenn er sehr, sehr lang ist, dann denkst du dir, was ist los? Ist der auf den Taster eingeschlafen? Also du musst diese Sonderfälle auch ein bisschen berücksichtigen dann in so einem Code, damit der Algorithmus nicht stecken bleibt. Aber dann irgendwann hört der Piepser auf und dann hast du entschieden, war der jetzt kurz oder lang. Mhm. Dann hast du wieder Stille. Dann musst du die Stille messen. War die Stille kurz, dann weißt du, der Code ist noch nicht fertig. Es kommt noch ein Piepser und der gehört zu diesem Code dazu. Und den musst du dann wieder ablegen. Wenn es ein bisschen länger war, dann weißt du, der Code ist jetzt fertig. Dann musst du dir die abgelegten kurz-lang-Kombinationen anschauen, in der Tabelle nachschauen und dann weißt du, welcher Buchstabe es war. Und dann kannst du den Buchstaben ausdrucken. Mhm. Und dann misst du noch ein bisschen weiter, wie lang die Pause ist. Und wenn die Pause länger ist, dann weißt du, es war ein Leerzeichen. Du musst halt mit zwei Schwellenwerten arbeiten, für lang und kurz und für lange Pause, kurze Pause. Mhm. Aber dazu brauchst du, also das Computerprogramm ist schon mal relativ komplex und jetzt versuch mal das Ganze in einer mechanischen oder einfachen elektrischen Maschine nachzubauen. Da musst du Zeit messen und die bisherigen Längen müssen irgendwie gespeichert werden, weil das irgendwie eine Kombination ist.
Hast du da noch nicht gehabt?
Das hat die Technologie damals nicht hergegeben. Mhm. Und das Problem dabei ist, zum einen, die Information wird zeitlich übertragen. Also zu keinem Zeitpunkt weißt du, was jetzt gerade Buchstabe ist. Also wenn du dir noch die optische Telegrafie anschaust, dann siehst du diesen Masten mit dem Balken und den zwei Armen und du hast in dieser Information, ohne eine zeitliche Komponente, weißt du sofort den Buchstaben. Mhm. Wenn du den Buchstaben auf Papier anschaust, keine zeitliche Komponente. Der ist einfach da in einem Zeitpunkt. Mhm. Aber Morse hat eben diese dumme zeitliche Komponente. Und das macht das Dekodieren dann auf der anderen Seite schwieriger. Insbesondere, dass eben dieser Zustand, was war der vorherige, war der kurz oder lang, dass du das alles mitspeichern musst. Mhm. Deswegen, wenn man das Ganze ohne zeitliche Komponenten machen könnte und ohne Zustand, das wäre cool. Aber man hat ja nur ein Kupferkabel. Wie willst du denn da mehr als ein Bit im Grunde, an oder aus, über ein Kabel übertragen. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Was kann ich denn da machen?
Was kann ich denn da machen? Also ich meine, heute geht es ja auch. Wir machen ja heute auch nichts anderes.
Heute kann ich, ja.
Wir übertragen zwar immer noch in binär, aber halt anders. Also es ist ja schon immer noch irgendwie.
Ja, es ist nicht notwendigerweise so, dass wir zu jedem Zeitpunkt mehr als zwei Zustände übertragen. Viele Kommunikationsformen sind rein seriell, die haben immer nur 0 Volt, 5 Volt oder sowas und wir wechseln halt sehr, sehr, sehr schnell.
Ja.
Also so auf USB passiert genau das. Mhm. Aber man könnte auch, wenn ich jetzt sage, in 10 Mal pro Sekunde oder sowas, habe ich nicht einfach nur Spannung 0, Spannung 100%, sondern ich habe ein paar Abstufungen dazwischen. Mhm. Ich könnte ein paar Abstufungen machen. Aber mit den Abstufungen habe ich das Problem, dass man im Martian gesehen hat, vielleicht, oder im Buch gelesen hat. Du kennst den Film, oder?
Ich habe weder Buch noch Film.
Oh mein Gott.
Ja, es fehlt mir noch.
Wollen wir kurz 2 Stunden Pause machen?
Du hast ein Meeting später, nee.
Ja. na gut, also Kurzversion ist, in dem Film ist es so, ja,
William, ohne zu spoilern?
Ohne zu spoilern, also er ist auf dem Mars gestrandet.
Ja, ja, so, ich höre es ja, davon.
Das weiß man. Und er will eine Kommunikation eben mit der Erde
etablieren.
So. Ja, und es gibt da eine Kamera, die von der Erde aus gesteuert werden kann. Also die Kamera sieht ihn und er kann Buchstaben deswegen. Er kann was schreiben auf einen Zettel und die sehen das. Aber wie können sie ihm was sagen? Weil alles, was sie machen können, ist, sie können eine Kamera, die kann sich um 360 Grad drehen. Die können sie steuern.
Wir können morsen.
Die könnten morsen, indem die Kamera immer nach links fährt, nach rechts fährt.
Und
je nachdem,
irgendwie
wie lang
Sonnenlicht
fährt.
Und Reflexion und dann wieder runter. Und
Aber weil natürlich der Autor Andy Weir Informatiker ist, hat er sich gedacht, okay, ASCII-Code. Und hat halt einfach die 360 Grad in 16 verschiedene Abschnitte unterteilt und überall eine Hexziffer hingestellt von 0 bis 9, A, B, C, D, E, F. Mhm. Und die Kamera muss dann eben auf die Hexziffer deuten. Und zwei Hexziffern zusammen sind dann ASCII-Code.
Ah.
Und da wird halt auch im Buch beschrieben, er könnte jetzt einfach 26 machen für alle Buchstaben. Aber dann wären die Winkel zu kurz. Dann ist es nicht mehr klar, ist es ein A oder ist es ein B. Dann muss er am Schluss immer raten. Oder wenn er die Ziffer noch dazu haben will, dann ist es jetzt eine 0 oder eine 2. Das ist schon sehr wichtig.
Mhm.
Und deswegen ist es immer eine Frage von, wie viele unterschiedliche Werte kriegst du denn durch, damit es noch eindeutig wird?
Ja.
Und deswegen, man könnte auf so einer Kupferleitung könnte man schon unterschiedliche Spannungen machen. Aber 26 unterschiedliche Spannungen ist sehr schwierig, damit es auf der anderen Seite auch noch rauskommt. Und vor allem 26 ist ja wirklich die Untergrenze. Du musst ja mindestens 27 und dann kannst du mit shiften oder eigentlich willst du 40 oder so. Deswegen, eine Sache, die es gibt, ist, und das kennen wir noch vom Telefon, Mehrfrequenzverfahren.
Ja.
Wenn du beim Telefon, gut, aber beim Handy gibt es das nicht mehr, aber wenn es irgendwie heißt, drücken Sie die 2 für bla bla bla, dann hörst du auch noch diesen Piepser.
Mhm.
Das sind 4 verschiedene Frequenzen, 4 verschiedene Niedrigfrequenzen und 4 verschiedene hohe Frequenzen, die alle total schräge Zahlen haben, sodass sie keine Vielfachen davon sind. Und immer eine von den niedrigen und eine von den hohen Frequenzen wird gleichzeitig gespielt. Dadurch hast du insgesamt 16 verschiedene Kombinationen.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist es relativ einfach zu erkennen, dass du halt einfach Erkenner ist genau diese Frequenz mit drin. Und dadurch kannst du 16 verschiedene Werte.
Wieso habe ich sofort Modem und Fax Tonabfolge im Ohr?
Genau, Faxen oder Modem hört man ja meistens am Anfang erstmal das Einwählen und dann danach hört man halt das komplette Rumgerausche und Rumgefiepse für die ganzen Handshakes und das Training. Ja, aber es ist eine sehr einfache und natürlich auch sehr, sehr niedrig auflösende, zeitauflösende. Also da kann man vielleicht pro Sekunde auch irgendwie 3 oder 4 Ziffern durchschicken, durch so eine Telefonleitung mit diesem Verfahren. Also das könnte man machen. Man könnte mehrere Frequenzen machen und dann Kombinationen davon.
Ja.
Oder, das ist Allereinfachste und so hat man auch ursprünglich damit angefangen, man macht mehr als eine Leitung.
Gut.
Wenn du, ja, wie viele Leitungen brauchen wir denn? Also wenn wir mehrere Leitungen haben, dann kannst du halt ein Zeichen gleichzeitig zu einem Zeitpunkt immer ein komplettes Zeichen. Du hast halt einfach mehrere Leitungen. Die Bit-Kombination davon ergibt dann den Buchstaben. Wie viele Leitungen brauchen wir?
Ist jetzt, oh je.
Wir sind jetzt gerade 1870 angekommen bei Emile Baudot.
Wem?
Auch ein Franzose.
So
der gilt eigentlich als der Begründer mit seinem Code als erste binäre Zeichenkodierung. Gleicher Länge. Also somit der Urgroßvater von ASCII.
Okay.
Baudot-Code.
Baudot-Code.
Mhm. Der wurde später dann, Baudot übrigens, Baud, kennst du noch Baud, Bit pro Sekunde. Ein 33,6 Kilo Baud-Modem.
Nicht, das kenne ich nicht.
Das kennst du nicht.
Nein, das sowas also kenne ich
die
nicht.
Die Geschwindigkeit der Datenübertragung hat man früher in Baud angegeben nach Baudot.
What the hell, das wusste ich nicht, nein. Das muss ich wohl offensichtlich nachschauen. Nein, das ist mir unklar.
Baud, naja.
Ich bin zu jung. Bin ich zu jung?
Hast du nie 33,6 gesurft?
Nein.
Oh, ach, so jung bist du.
Ich bin
56K?
Ja, das kenne ich noch.
Oh, immerhin. Okay.
Ja. Die 56K kenne ich noch. Aber, nee. Ach so, und das war der hat damit zu tun, ja?
Ja. Okay. Der hat sich überlegt, machen wir noch mehrere Leitungen und machen wir ein Klavier. Also der hat dann, auf der einen Seite hattest du ein Fünf-Finger-Klavier, wo man mit den Fingern unterschiedliche Kombinationen eingegeben hat. Also der hat noch nicht eine normale Schreibmaschine auf der einen Seite genommen, plus dann Logik, um das dann irgendwie auf mehrere Bit zu verteilen, sondern du hast wirklich mit mehreren Tasten auf der einen Seite, die du in unterschiedlichen Kombinationen gedrückt hast, waren unterschiedliche Buchstabe.
Okay.
Und der hat sich dafür entschlossen, wir nehmen 5-Bit. Weil 5-Bit macht 32 Codes und 32 Codes sind wieder mal genug, weil 26 für Buchstaben und mit den Ziffern muss ich halt dann shiften. Also es gibt wieder zwei verschiedene Zeichensätze.
Okay.
Ja, mit den zwei Zeichensätzen, das hat der interessant gelöst, weil der erste Zeichensatz mit einer Leertaste und einer Unterscheidung zwischen einer Leertaste und dem Ich sende gerade nichts. Das Ich sende gerade nichts ist auch ein ganz wichtiges Konzept, das auch relativ spät erst eingeführt wurde. Also in Morse, gut, nichts senden ist dasselbe wie Space oder viele Spaces im Grunde.
Ich glaube, hier draußen wird gerade gesaugt. Ich weiß nicht, wie sehr man das nachher hört, aber es könnte sein, dass man das hört, okay?
Ja, ja. Das hört sich ein bisschen am Flieger an. Ah ja, jetzt ist es aus. Ja. Die Frage ist immer, kannst du unterscheiden, sendet gerade jemand nicht oder sendet der mir Leerzeichen? Oder,
also das Problem, also das wir vorher auch schon hatten, also es ist immer noch das gleiche Problem.
Also bei den Flaggen zum Beispiel, da gibt es einen Unterschied zwischen Leerzeichen und es sendet nicht, denn wenn er nicht sendet, ist die Person nicht da.
Wir haben die zeitliche Komponente wieder drin quasi.
Ja genau, also bei den Flaggen ist das Leerzeichen, da gibt es ein explizites Leerzeichen, wenn ich die Flaggen nach unten halte. Und es gibt das, ich habe gerade keine Nachricht für dich, in dem das Männchen weg ist. Und bei Morse gibt es die Unterscheidung eigentlich nicht. Denn wenn die Leitung leer ist, dann könnte das eine Denkpause sein, ein langes Leerzeichen oder die Person ist nicht mehr da. Im Baudot-Code gibt es die Unterscheidung, nämlich wenn alle Finger weg sind von der Tastatur, also alle Leitungen sind null, dann heißt es, ist keiner da oder ich habe keine Nachricht für dich. Ja. Und das Leerzeichen ist ein spezieller anderer Code.
Okay.
Und interessanterweise gibt es zwei Leerzeichen, das ist ein bisschen komisch, weil es gibt ja zwei Zeichensätze, der mit den Buchstaben und der mit den Ziffern und den Sonderzeichen, da sind auch jede Menge Sonderzeichen mit drin. Und es gibt das eine Leerzeichen für ist ein normales Leerzeichen und das andere Leerzeichen, das heißt Leerzeichen plus Shift in den anderen Code.
Okay, also einmal und das, jetzt kommt neues Wort oder neue Zeichenfolge. Und das andere ist, okay, wir wechseln jetzt in Zahlen- oder Sonderzeichenkombinationen.
Genau, und das ist auch immer gleich das Leerzeichen mit einkodiert. Also immer, wenn du die Zahl wechseln willst, dann wird auch nochmal ein Leerzeichen mitgesendet. Was einen interessanten Seiteneffekt hat, wenn du ein Ausrufezeichen machen willst, dann kommt davon ein implizites Space. Anders kann man das gar nicht kodieren.
Ah, okay.
Weil, wenn du Buchstaben hast, hast halt irgendwie, endet das Wort mit E und dann musst du eben in den anderen Zeichensatz wechseln. Was heißt Space und andere Zeichensatz und dann das Ausrufezeichen. Mhm. Was jetzt... Also wir denken heutzutage von einer binären, identischen Datenübertragung, ich würde, dass es will, so eine .txt-Datei mit einem RFC drin übertragen, dann will ich natürlich nicht, dass da irgendwo noch irgendwelche Spaces drin sind, die gar nicht reingehören.
Ja.
Aber damals war das nicht so richtig.
Damals waren wir dann noch nicht so.
Ja, immerhin hatte man schon mal Sonderzeichen.
Ja.
Control Characters und sowas. Mhm. Der Baudot-Code, der hat... Den Null-Character, also NUL, den gibt es heute noch so. Der ist, wenn alle Bits null sind, also 5 Bits sind es ja. Es gibt 5 fünf Tasten auf seinem Klavier, mhm, und der steuert direkt fünf Leitungen. Und auf der anderen Seite ist dann so ein Typenraddrucker, der direkt so verkabelt ist, dass je nach Kombination an die richtige Stelle von diesem Typenrad hingedreht wird und dann angeschlagen wird. Das heißt, man hat wirklich eine Schreibmaschine schon auf der anderen Seite. Auf der einen Seite hat man aber immer noch jemanden, der Klavier spielt. Und der Code von lauter Nullen bedeutet, auf der anderen Seite wird nichts getippt. Also nicht Space, Space, Space. Das ist mir auch sehr wichtig, dass die Schreibmaschine nicht, wenn der andere fährt, also wenn der nichts mehr tippt, dass die Schreibmaschine dann ständig Leerzeichen tippt.
Mhm, ja.
Genau, gibt es die zwei Leerzeichen und es gibt eine Backspace-Taste, weil es ist wirklich als Fernschreiber schon gedacht. Das heißt, er kann wirklich die, also wenn es ein Fehler ist, kann er die Schreibmaschine auf der anderen Seite instruieren, dass sie halt einen Rückschritt macht und dann nochmal drüber hämmert.
Ach, cool, okay.
Das heißt, ja, das ist das erste Mal, dass ein Backspace vorkommt. Also es gibt auch so beim Flaggenalphabet und auch bei Morse gibt es halt das Irrtum. Und Irrtum heißt halt so
Backspace?
Aber es ist kein explizites Backspace, weil du nicht, also Irrtum heißt ja in den Fällen nicht, das letzte Zeichen ist falsch.
Sondern
das heißt,
irgendwas davor
irgendwas ist falsch. Und dann wiederholt, das ist wie wenn ich sag und mich dann korrigiere.
Ja.
Dann weiß man schon aus dem Kontext, weil ich was nochmal wiederhole,
wo es weitergeht. Du brauchst halt kontextsensitive Leistungen dahinter. So. Und das ist,
Du brauchst noch einen Menschen, der den Kontext versteht, aber hier ist es wirklich ein physisches Backspace zum ersten Mal.
Mhm, okay.
So, dieser Baudot-Code, der war ganz gut, der ist dann auch standardisiert worden, hieß dann der International Telegraph Alphabet Nummer 1, weil der wurde dann nochmal verbessert. Aha. Also es war in den 80ern und 70ern, auch bekannt als CCITT1, auch einer von diesen Standards. Und 1901 hat dann jemand namens Donald Murray eine Erweiterung oder eine Modifikation von diesem Code gemacht. Eigentlich ist der Code komplett anders und inkompatibel. Was der neue Code auch hat, genauso wie schon der Baudot-Code, weil Baudot hat binär nicht gekannt oder hat binär nicht verstanden und hat deswegen die Codes nicht, oder vielleicht nicht nur deswegen, aber hat sie deswegen nicht der Reihenfolge nach. Also es ist nicht so, dass, also 0000 ist das ein Null Character, nix, das ist schön. Aber 00001 ist nicht das A, sondern der hat es irgendwie so, dass es auch leichter zu tippen geht.
Mhm, okay.
Und so, dass irgendwie die Vokale und so, also auf den wichtigen Fingern, so ähnlich wie bei der Schreibmaschine.
Die A's halt so, dass das A zum Beispiel und das E halt so liegt, dass man das einfach irgendwie anschlagen kann auf dem Klavier, so wie das schön sind. So,
und der Baudot-Murray-Code, der ist dann 1932 standardisiert worden, Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt, der hat es auch ähnlich gemacht und hat es noch weiter versucht zu optimieren.
Mhm.
Nämlich zum einen, indem die Buchstaben auch nochmal ein bisschen umverteilt wurden auf andere Buchstaben, sodass sie nochmal effizienter sind. Aber insgesamt gab es einige Neuerungen jetzt dabei. Denn zum ersten Mal wurde eine Maschine gebaut, die auf der einen Seite eine echte Schreibmaschine war. Mhm. Also es wurde alles dafür optimiert, dass eine Schreibmaschine das vernünftig in diesen Code wandeln konnte. Und was man gleich schon mal eingebaut hat, ist, dass diese Schreibmaschine das auf einen Papierstreifen gelocht haben. Es war ein Papierstreifen, der horizontal fünf Löcher haben konnte. Mhm. Also in der Mitte war schon mal ein kleines Loch, das war die Führung für den Streifen, sodass der auch wirklich immer um einen Schritt weitergehen konnte. Mhm. Das kennt man ja von den alten Druckern noch, mit den Löchern an der Seite, dass man immer um das exakte Richtige weiterführen konnte. Und
Nadeldrucker, waren es nicht Nadeldrucker, die auf diesem Endlospapier?
Ja, genau. Und dann und rundherum sind dann, also sind fünf Spalten, also in jeder Zeile sind fünf Spalten, die dann gelocht oder nicht gelocht werden konnten und das hat diese Schreibmaschine so produziert. Und das konnte man dann durch diesen Fernschreiber dann einfach durchlassen und der hat das halt dann mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit durchgezogen. Mhm. Und auf der anderen Seite war eben wieder, wie vorher auch schon, bei Baudot der Drucker, Typenraddrucker. Das heißt, ja, Papierstreifen, damit hat man es schneller gekriegt und die Codierung war noch mal ein bisschen besser, sodass das von der Schreibmaschine her besser funktioniert hat. Der Null-Code gab es wieder so, der war eben fünfmal die Null. Leerzeichen war codiert und noch ein paar extra Sondercodes hat man diesmal wieder erfunden. Also bei Morse gab es ja schon diese Sondercodes, der Baudot-Code kannte diese noch nicht, aber jetzt beim Baudot-Murray waren Sonderzeichen dabei. Was braucht man denn für Sonderzeichen? Also man braucht Leerzeichen. Was braucht man noch?
Ein Fragezeichen? Ein Ausrufezeichen?
Ja, ja, gut. Also,
solche Sachen.
Ja, ja. Sonderzeichen? Okay, Sonderzeichen, sorry. Genau, Sonderzeichen, ja. Aber Control Codes, also Steuerzeichen. Control Codes,
ja, das war ja die Frage, die ich ja eben gestellt habe. Neue Zeile hast du gesagt.
Genau.
Also,
neue Zeile braucht man.
Das Wichtigste. Ich nehme mal an, sowas wie, weiß ich nicht, Stopp.
Stopp. So, wir sind zu Ende.
Wir sind zu Ende?
Hat er gar nicht.
Hat er gar nicht. Der hört einfach auf.
Ja, Ich schätze, das musst du dann auf einer höheren Ebene musst du das dann. Also man kennt es doch von diesen Tickern und von diesen Telegrammen. Also diese Stops, das waren doch immer drei Plusse hintereinander.
Stimmt.
Also man kann natürlich einfach sowas kodieren mit irgendwelchen Plussen oder mehreren Fragezeichen, Ausrufezeichen, irgendwelchen Sonderzeichen, die so im normalen Text nicht vorkommen.
Früher aus Filmen, ne? Da gab es ja dann immer irgendwie Nachricht oder Wort, Stopp.
Ja, das braucht man gar nicht, weil das kann man mit höheren Zeichen sich zusammenwurschteln, die sonst nicht gibt, theoretisch. Also wenn du jetzt allerdings ein Buch rüber telexen willst, das allerdings eine Telex-Nachricht drin hat, mit Plussen und Stops drin, dann kannst du das wieder nicht, dann musst du escapen. Naja, soweit, also so digital hat man da noch nicht gedacht.
Okay.
Aber erst nochmal zum Thema neue Zeile.
Ja.
Neue Zeile sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Sachen, weil du willst auf der anderen Seite einen Drucker, also einen automatischen Typenraddrucker steuern.
Ja.
Neue Zeile bedeutet physisch zwei Sachen. Also was macht denn die Schreibmaschine bei der neuen Zeile? Hast du Schreibmaschine noch geschrieben?
Ich habe noch Schreibmaschine geschrieben.
Da gibt es doch rechts diesen Hebel.
Ja.
Und was macht dieser Hebel?
Der hebt das Ding an und schiebt es, also dann, also war das nicht so, dass einmal hier das abgehoben wird und dann man eigentlich dann einmal die Rolle weiter dreht und wieder nach vorne? Also eigentlich ist es nach unten und nach vorne.
Genau, es sind zwei verschiedene Sachen. Nach unten und nach vorne.
Ja.
Es ist der Wagenrücklauf. Also im Carriage Return, der Wagen, also das Typenrad, muss wieder nach links gefahren werden.
Ja.
Und gleichzeitig Zeilenvorschub, Line Feed.
Ja.
Und du musst beides gleichzeitig machen, ansonsten, also wenn du nur einen Carriage Return machst, dann würde er über dieselbe Zeile nochmal drucken.
Mhm.
Wenn du nur einen Line Feed machst, dann druckt er an derselben horizontalen Position in der nächsten Zeile weiter.
Ja, du kannst es auch nacheinander machen, aber du darfst. Also das geht ja schon, oder?
Ja, ja. Also man muss es halt nacheinander machen. Oder ja, also man muss beide Codes halt machen.
Genau.
Oder halt beide Aktionen musst du machen. In welcher Reihenfolge ist eigentlich nicht relevant. Mhm. Ob du zuerst vorfährst und dann nach hinten oder erst nach hinten fährst und dann eins weiter nach vor, ist so jetzt egal. Aber Carriage Return und Line Feed, diese beiden distinkten Codes, das ist mal ein Ding, das damals der Baudot-Mercier-Code eingeführt hat. Also der Baudot-Code konnte noch gar keinen Zeilenvorschub. Der hatte jetzt einen Zeilenvorschub, aber mit zwei unterschiedlichen Codes, weil auf der anderen Seite musste eben ein Gerät gesteuert werden, das diese zwei Sachen gemacht hat.
Ja.
Das heißt, es ist eine sehr physische Sache, die da rein kodiert worden ist.
Ja.
Weil heutzutage, wenn wir uns eine neue Zeile anschauen mit einer Return-Taste auf dem Bildschirm, da gibt es ja die zwei Konzepte an sich nicht mehr. Es müssen ja nicht zwei Sachen gemacht werden.
Mhm.
Also ja, der Cursor muss an X0 gesetzt werden und Y muss inkrementiert werden.
Mhm.
Aber an sich könnte man das mit einem Code machen.
Mhm.
Hat man damals einfach wegen der Hardware mit zwei Codes gemacht. Was haben wir dann noch? Die anderen, ich könnte dich raten lassen, aber kommst du nie drauf. Also zum einen, wir brauchen einen Shift, weil wir haben hier nur 32 Codes. Deswegen gibt es einen Shift-Code, um zu den Ziffern zu wechseln und den Sonderzeichen und wieder einen Shift-Code zurück, um auf den einen zu wechseln. Das Wichtige ist, es sind zwei verschiedene Shift-Codes. Man könnte auch nur einen Shift-Code hernehmen. Nämlich, also einen Shift-Code und der heißt, wechsel zum anderen Zeichensatz.
Mhm.
Weil wenn du im anderen bist, dann ist dieser Code halt jetzt kannst für, wechsel wieder in den anderen Zeichensatz.
Aber es hätte ja sein können, dass man irgendwie nochmal mehr braucht oder sowas in der Art und Weise, sodass man irgendwie vor und zurück gemacht hat?
Nein. Der eigentliche Grund ist ein praktischerer. Was ist, wenn du mittendrin einsteigst? Du hast den Anfang versäumt. Du schaltest an und jemand schickt dir gerade eine Nachricht.
Ja, nee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Weißt du nicht, ob du jetzt im einen oder im anderen Zeichensatz bist?
Das ist richtig. Woher weißt du es denn? Das weißt du doch dann auch. Ja,
anfangen
nicht.
Tust du immer mit den Buchstaben. Das ist.
Ja, aber du weißt, dass du. Also wenn du
morgen stehst du auf, schaltest dein Radio an.
Ja.
Der andere steht auch auf und schickt erstmal Hallo durch. Und das ist natürlich mit Buchstaben. Also fängt er nicht mit Ziffern an. Also das musst du halt ausmachen, dass du mit Buchstaben anfängst, wenn du halt die Verbindung.
Ja, aber wenn du mittendrin bist, weißt du es doch dann immer noch nicht. Weil dann fängst du ja erstmal mit Buchstaben an mitzuschreiben.
Na gut, du weißt es. Ja, du weißt es nicht, bis der erste Shift kommt.
Das ist
aber
richtig,
sobald ein Shift kommt, weißt du es. Das heißt, ja, du versäumst vielleicht die nächsten 10, 20 Zeichen oder sowas, bis endlich mal ein Komma kommt oder ein Ausrufezeichen oder eine Ziffer. Die weißt du nicht, was es ist. Danach weißt du es, aber rückwirkend weißt du die davor ja auch. Aber das ist ja auch egal. Also wenn du in der Mitte einsteigst, ist es okay, wenn dir die nächsten 20 Zeichen fehlen, solange du irgendwo einen Synchronisationspunkt hast und dann verstehst.
Okay.
Wenn du nur einen Code hättest, dann weißt du ständig immer nur, es wird rübergeschaltet, es wird zurückgeschaltet.
Aber die
Maschine
wartet ja nicht, ne? Die puffert ja nicht. Also die damals.
Wenn du die Maschine doof einschaltest, werden die ersten 20 Ziffern möglicherweise einfach Müll sein.
Die nächsten 20 Ziffern noch möglicherweise auch, weil ich ja möglicherweise jetzt gerade blöd eingeschaltet habe, als ich eben der falschen, als ich gerade Zahlen geschickt habe beispielsweise.
Ja, genau. Also angenommen, der andere schickt gerade riesige Zahlenkolonnen.
Ja.
Du schaltest deine Maschine ein, die ist auf Buchstaben gestellt.
Und die fängt mit Buchstaben
an. Dann kommt jetzt erstmal ein Haufen Müll. Die druckt.
Ach so, und dann kommt das Shift-Zeichen. Ach so, dann kommt das hier Endshift. Also dann kommt das wieder zu zurückshiften.
Genau,
und daher weiß ich, dass ich jetzt wieder in die Buchstaben gehe. Okay, genau. Ja, weil ich mit Buchstaben jetzt, okay.
Gäbe es nur ein Shift-Zeichen, dann würde es heißen, ja, jetzt bist du im anderen Zeichensatz.
Ja, du weißt
aber du weißt nicht in welchem.
Genau, alles klar. Ja, verstanden.
Deswegen,
ja,
also klar. Shift in, Shift out.
Das also du musst deswegen, jetzt habe ich es verstanden.
Zwei verschiedene Shift-Systeme.
Hervorragend.
Sehr gut. Spannend. Dann Bell. Die Glocke.
Die Glocke.
Es gibt eine Glocke.
Und der
es gibt einen Code für es klingelt.
Okay.
Das ist praktisch, weil es läuft ja alles automatisch. Da sitzt halt jemand und schläft und sowas und dann kommt halt eine Glocke. Somit wie, du musst mal schauen, weil vielleicht solltest du jetzt das Papier abreißen, weil die Nachricht ist zu Ende oder du musst jetzt irgendwas machen.
Aber die Bell ist halt auch ein, das klingelt halt dann nicht.
Wie?
Oder doch klingelt
es. Das klingelt.
Also ja, konnte dann der Drucker auf einmal.
Der Drucker klingelt.
Der Drucker klingelt. Mhm. Der Drucker konnte klingeln.
Ja.
Auf einmal.
Das gibt's heute noch.
Ja, ich weiß. Ja. Also ja, heute.
Also Drucker klingeln nicht mehr, aber ich meine so ein Terminal, dein Unix-Terminal, drück mal Ctrl-G und es klingelt.
Ja.
Ja. Oder du kannst in einem Zeichen, also du kannst, wenn du eine ASCII-Datei, du kannst eine ASCII-Datei haben und da kann dieses Ctrl-G, der Bell-Character, die 7, kann da drin sein und wenn du die ausdruckst mit Cat oder sowas, dann macht er irgendwann ein Ding während dem Drucken. Das ist heute noch so.
Ach,
deswegen muss man sich das geschichtlich anschauen.
Also, ja.
ASCII kann noch klingeln und das hat damals der Baudot-Mary-Code eingeführt.
Moment, du hast jetzt gerade ASCII kann noch klingeln gesagt. Also
ja.
Der Baudot-Mary-Code ist der Vorläufer von?
Das ist einer der Vorläufer. Also der Baudot-Code ist halt so der erste, der mit festen Bit-Zahlen gearbeitet hat. Und der Baudot-Mary-Code hat das nochmal verschönert und ein paar Sonderzeichen, ein paar Steuerzeichen eingeführt und dann kommt noch einiges und irgendwann kommt dann mal ASCII, aber ASCII sitzt auf dieser ganzen Tradition und
also das,
das Klingeln ist noch mit dabei.
Aus den verschiedenen noch nicht richtig binär, aber schon dann irgendwie dann Bilder macht im Prinzip. Also es sind ja dann schon irgendwie Abbildungen, also die Übersetzung, ja okay, also das sind schon die VorläuferInnen, wir machen jetzt Buchstaben aus Übertragungsdingen, okay, ja.
Ist damals schon relativ modern, also relativ digital gedacht, obwohl das ja noch 50 Jahre vor den Computern war.
Mhm.
So, Bell ist eine Sache und ein anderes total lustiger Code ist ENC, ENC. Also es ist lustig, diese Codes, das ist Anfang des 20. vor über 100 Jahren hat es schon angefangen, dass man diese Steuerzeichen mit drei Buchstaben, mit drei Großbuchstaben abgekürzt hat. Also auch in ASCII ist es so, zwei bis drei Großbuchstaben sind dieser, wenn man sich diese Tabellen anschaut, sind diese die Namen für diese Steuerzeichen.
Ja.
Und Groß ENC steht für Enquiry.
Ja.
Interessanterweise schreibt man das allerdings mit Q. Ist auch ein interessanter Code und das ist wer bist du und bist du noch da?
Ah.
Das ist ein Code, der bedeutet, kommuniziere auch in die andere Richtung.
Sag mal Hallo.
Ja, also wenn ich dir den ENC-Code schicke, musst du mir deinen Namen zurückschicken oder solltest. Also dadurch weiß ich, du bist noch da und empfängst und dann sehe ich auch, ob ich jetzt an der richtigen Stelle rausgekommen bin.
Okay.
Hat es auch überlebt, gibt es heute noch.
Ja, ich sehe hier noch so, also um das mal, das sind, wir reden jetzt heute über die Standardcodes. Das sind so,
zu allen Steuerzeichen von ASCII kommen wir später noch.
Ja.
Jetzt erstmal geschichtlich, wo die verschiedenen Steuerzeichen und die verschiedenen Encodings herkommen.
Also Bell, Bell hatten wir
jede
jetzt.
Menge, genau.
Bell
also Bell und Enquiry, die zwei gibt es noch bei ASCII und auch Shift-In, Shift-Out gibt es noch bei ASCII.
Mhm.
Und natürlich das Leerzeichen, den Zeilenvorschub und den Wagenrücklauf.
Und den Wagenrücklauf, okay. Also so, die Schreibmaschine.
Die kommen von Baudot-Mary.
Mhm.
So, dann sind wir fast schon bei ASCII. Wenn wir dann einen Schritt jetzt noch weitergehen oder zwischen Baudot-Mary, der halt als Eigenschaft hatte, alles ist in irgendeiner komischen Reihenfolge. Die Reihenfolge ist total im Arsch, weil das halt dafür gedacht ist, dass die Schreibmaschine das effizient kodieren kann.
Also das war, und was du eben gesagt hast, dass man halt nicht darauf geachtet hat, dass das, das ist, was hast du, 5 Bits und ist irgendwie 0, 0, 0, 0, 1? dann die, das A, sondern dass es halt durcheinander ist immer noch.
Ja, also 00001 wäre das E, 00000 oder 00010 wäre Linefeed, 00011 ist das A.
Okay.
Also es ist halt einfach durcheinander. Apropos durcheinander, da kommen wir zu EPCDIC. Kennst du EPCDIC?
Nie gehört.
Das spricht man echt EPCDIC. Man schreibt es EBCDIC. Das ist der Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Der ist auch unglaublich alt und deswegen, also der ist erstens unglaublich hässlich und unglaublich furchtbar. Er hat allerdings sehr, sehr lange überlebt. Er ist deswegen so bekannt, weil es der IBM-Code ist. IBM, die großen, größten Computerhersteller, IBM 1401 aus den 50ern, System 360 aus den 60ern, 70er, 80er, also bis in die ja, 70er war der EPCDIC richtig groß, weil eben die IBM-Computer, die Mainframes von IBM überall waren. Und das, da gibt es eine Codierung und diese Codierung kommt von den Lochkarten.
Oh je.
Die IBM-Lochkarte wurde 1920 eingeführt und die Lochkarte, die kann man sich so vorstellen, das Ding ist ja nach dem Dollarschein gemacht, also es hat genau die Größe des damaligen, ich glaube jetzt haben Dollarscheine eine andere Größe, die Größe des damaligen Dollarscheins und darauf haben sie 80 Spalten gemacht und 10 Zeilen. Okay. 80 Spalten heißen 80 Zeichen, also ursprünglich war die Lochkarte für Zahlen gedacht und dann kannst du 80 Ziffern auf so eine Lochkarte drauf stanzen und 10 Zeilen pro Spalte. Das heißt, du stanzt eine von diesen 10 Zeilen, das ist eine Ziffer von 0 bis 9. Mhm. Und danach hast du eine 80 Zeichen Zahlenkolonne auf so einer Lochkarte. Die damals, also Lochkarten, muss man sich vorstellen, hatte ja noch nichts mit digitalen Computern zu tun, sondern mit Tabuliermaschinen. Also du konntest Sachen rechnen, mechanisch rechnen, indem du einen Stapel Lochkarten hattest. Also sowas wie irgendwelche Zählungen, so Volkszählungen oder Stimmenzählen von irgendwelchen Wahlen. Dazu hat man das benutzt. Man hat einfach die Informationen mehr oder weniger per Hand oder mit irgendwelchen Maschinen in Lochkarten gestanzt und nachher hat man das in irgendwelche Maschinen getan, die es zusammengezählt haben, komplett mechanisch. Mhm. Oder sortiert haben oder sowas. Das ging rein ohne Computer. Und dazu brauchte man nur Zahlen, noch keine Buchstaben. Und man hatte eben diese 10 verschiedenen Zeilen, wo man dann die jeweilige Ziffer rausstanzen konnte. Das war jetzt erstmal nur die Zahlenkodierung. Mhm. Dann hat man irgendwann Buchstaben mit einkodiert. Das hat IBM auch gemacht auf denselben Lochkarten mit den 80 mal 10. Allerdings die 10 haben dann nicht mehr gereicht, weil die 10 Löcher waren ja schon für die 10 Ziffern da. Mhm. Sie haben noch zwei Reihen dazu gemacht.
Mhm. 12.
Und dann waren es 12. Und wenn die eine Reihe auch noch gestanzt war, dann hieß es jetzt, das ist, dann waren eben das, was vorher 1 bis 9 war, war jetzt A bis J oder sowas, also oder A bis I.
Ein Shift.
Ein Shift, genau. Und wenn die andere Zeile da war, dann war es K bis, weiß ich nicht.
Ah.
Und wenn beide, dann waren es die restlichen Paar, weil es sind ja mehr als 20.
Mhm.
Und wenn dann beide zusammen, dann waren es irgendwelche Sonderzeichen.
Okay.
Und diese Codierung hat man übertragen ins echt Digitale und hat dann einen 8-Bit-Code draus gemacht. Also das waren die BCD-Codes, die halt daher kommen, also BCD kommt von Binary Coded Decimal, weil man diese, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, da kürze ich jetzt mal ab, wenn man diese Stanzung von einer Ziffer pro Zeile überträgt in eine Binärkodierung, das wäre dann Binary Coded Decimal, wenn du die Buchstaben auch noch in dieses überträgst, dann ist es halt ein Binary Coded Decimal basierter Buchstabencode. Und EPCDIC aus dem Jahr, glaube ich, 63, zusammen eingeführt mit dem System 360 von IBM, dem großen Mainframe, wo es bis heute noch kompatible Geräte gibt, der hat es dann erweitert auf einen 8-Bit-Code. 8-Bit, weil wir wollen wirklich alles drin haben. Das ist so, weil du hast vorher gesagt, ja, wieso 7-Bit, wieso nicht 8-Bit? Genau das haben sich damals die IBMler auch gefragt und haben gesagt, ja, mach mal doch 8 und dann haben wir alles rein, was es irgendwie noch so gibt und haben unglaublich viele Steuercodes rein. Also wenn man sich jetzt EPCDIC anschaut, dann ist es im Grunde wie ASCII. Es kann genau dasselbe wie ASCII. Es hat jede Menge Steuercodes, es hat einen Haufen Sonderzeichen, es hat alle Buchstaben drin. Aber es hat jetzt keine deutschen Umlaute oder sowas drin. Es ist rein nur die normalen lateinischen Zeichen plus die Umlaute. Aber die Reihenfolge ist einfach total
immer
beknackt.
Noch rum.
Bei EPCDIC.
Immer noch Murks.
Ja, weil es war halt abwärtskompatibel mit den alten BCD-Codes, was abwärtskompatibel war mit den Lochkarten, was abwärtskompatibel war mit den Lochkarten, die nur Ziffern konnten.
Mhm.
Das heißt, wenn man sich da die Tabelle anschaut, dann also
wird das nicht hübsch.
Im Hexcode ist es sehr, sehr eigenartig. Also man würde sich ja irgendwie vorstellen, dass das A irgendwie an einer prominenten Stelle liegt und dann so, ja, immerhin. Also das A liegt bei Hex C1. Mhm. Okay, also warum so weit oben bei C? Ist wurscht, aber C1, okay. C1 ist A, dann ist C2B, C3 ist C und so weiter. Das klingt soweit ganz gut. Das geht dann hoch bis C9, ist das I. Dann würde man sich denken, im Hexcode nach C9 kommt CA. Mhm. Da wäre es das J. Ist aber nicht so, weil das Ganze binary coded ist. Das heißt, man benutzt nur die Hexziffer 0 bis 9 für die wichtigen Zeichen. Mhm. Das heißt, das nächste Zeichen kommt dann nach C9 kommt dann D, nicht 0, sondern D1. Weil die 0 hat man nicht benutzt aus, auch irgendwelchen historischen Gründen. Das heißt, man hat die Buchstaben in 3 verschiedene Segmente unterteilt, die irgendwo so in den binären Hex-Bereich reingestreut sind. Mhm. Also wenn man sich's im Bild anschaut, ergibt es einigermaßen Sinn. Aber normalerweise würde man erwarten, dass die Buchstaben direkt hintereinander sind. Mhm. Also wenn man sagt, der 13. Buchstabe des Alphabets ist das M. Der sollte 12 Buchstaben hinter dem, also 12 Codierungen hinter dem A kommen. Mhm. Und das ist eben nicht der Fall. Mhm. Also es gilt halt bis zum I, aber dann wieder nicht mehr. Mhm. Man könnte sagen, es ist eigentlich egal, weil meistens halt ja nur ein Mapping und es ist dann eine Frage, welchen Buchstaben ich am Drucker anschlage oder welches Zeichen ich aus dem Zeichensatz auf dem Bildschirm male. Naja, die alphabetische Codierung ist gegeben, weil D1 ist größer als C9. Also insofern ist es okay, aber es ist unglaublich unhübsch, die ganze Sache. Deswegen, jetzt kommen wir zu ASCII. Deswegen, ASCII wollte das alles richtig machen. Und ASCII hatte da so ein paar, also am Anfang der 60er hat man sich überlegt, was ist eine gute Codierung? Also mal so eine richtig schöne, einheitliche Standardcodierung.
Hat man sich dann den ganzen IBM-Kram schon angeguckt und gesagt, so, boah, Lochkarten, bläh, alles,
ja, ja,
bläh.
Ja.
Ja, wollen wir nicht?
Ja, ja.
Ja, machen wir doch mal jetzt mal so.
Also man hat sich alles angeschaut, was es so gab und hat sich halt überlegt, also was braucht man so alles? Also zum einen braucht man alphabetische Sortierung. Und dass Sachen vernünftig als Block hintereinander liegen, das war einem wichtig. Aha. Also Abwärtskompatibilität null, ganz egal. Also Abwärtskompatibilität im Sinne von, wir wollen alle Zeichen darstellen können, die man bisher auch darstellen konnte. Das ist wichtig. Also wenn EPCDIC einen Carriage Return und einen Line Feed hat, dann musste man auch einen Carriage Return und einen Line Feed haben. Sonst hätte man was bei der Codierung nach EPCDIC, von EPCDIC nach ASCII, durfte nichts verloren gehen. Also deswegen musste man
okay,
schon.
Okay, aber ob jetzt diese blöde EPCDIC Interpreter-Maschine da irgendwie mit ASCII-Code umgehen konnte, das war ihm egal.
Genau, also das war nicht möglich. Also da war ihnen klar, dass sie das anders codieren wollen, weil sonst würde man sich zu sehr einschränken. Dann hätte man wieder EPCDIC. Ja. Also die alphabetische Sortierung, dass Sachen in der schön hintereinander als Block liegen. Und man wollte so viel Zusatzcodes wie möglich unterstützen. Also alles, was so EPCDIC an interessanten Codes hatte und was man schon von Baudot und Baudot-Murray kannte, wollte man auch alles an Codes dann haben. Mhm. Plus noch ein paar neue Steuerzeichen, die man eventuell noch nicht kannte. Also EPCDIC hatte die vielleicht schon, aber Codes, die nicht notwendigerweise für einen Teleprinter gedacht sind, sondern für doch modernere Systeme, also schon für irgendwelche Bildschirme. Mhm. Da gab es ein paar, also so Carriage Return Line Feed ist ganz klar für den Druck gedacht, aber so Stream-Geschichten, sowas wie, hier geht ein Record los oder hier trenne ich zwei Einträge in meiner Datenbank. Dafür gab es auch Codes in ASCII dann. Und zu den Codes kommen wir gleich noch. Aber das waren halt so die Constraints, deswegen sehr viele von diesen Steuerzeichen. Wie viel Bit hat man sich dann überlegt? Und historisch hat man ja gesehen, mit 5 Bit hat man viele Sachen angefangen. Also der Baudot-Code war 5 Bit und der Baudot-Murray-Code war 5 Bit, aber da musste man für Ziffern, musste man schon shiften. Und das wollte man nicht. Mhm. Man hat sich gedacht, 6 Bit, damit zumindest die Ziffern und die Sonderzeichen und die Buchstaben alle gleichzeitig da sind. 6-Bit, das ist sehr viel schöner. Vor allem, weil, wenn man dieses Shiften hat, hat man immer dieses Problem der Synchronisierung. Wenn du mittendrin einsteigst, ist es nicht klar, wo du jetzt beim Shiften gerade bist. Deswegen hat man sich gegen das Shiften entschieden, man braucht mindestens 6-Bit. Dann ist die Frage, reichen 6-Bit? Für die ganzen Steuerzeichen, die man eintragen wollte, war es so, ja, eigentlich nicht. Also, wir hätten gerne sehr viele Steuerzeichen, dann könnten wir entweder sagen 6-Bit und shiften, also das gibt die normalen Zeichen, nämlich alle alle Sonderzeichen, alle Buchstaben, alle Ziffern. Und dann gäbe es noch die anderen Zeichen, das wären dann alle Steuerzeichen und zwischen denen kann man hin und her shiften. Mhm. Hat man sich auch überlegt, hat man aber gedacht, nee, das machen wir schön, machen wir einfach 7-Bit. Und es liegt alles in einer Liste. Du kannst mit jedem Zeichen kannst du ein Steuerzeichen, ein Sonderzeichen, eine Ziffer oder einen Buchstaben haben. Und haben sich überlegt, machen wir doch 8-Bit.
Yay!
Weil halt damals schon viele Computer einfach auf 8-Bit basiert sind. Haben sich aber dagegen entschieden und gesagt, naja, wenn jemand einen 8-Bit-Computer hat, spricht da nichts dagegen, dass man ASCII-Code einfach in einem Byte von 8-Bit ablegt und das obere Bit halt auf 0 hält.
Ja.
Wenn das einfach praktischer ist.
Ja.
Aber ASCII soll nicht vorgeben, dass es 8-Bit sein müssen, weil sie hatten jetzt keine gute Idee, was sie jetzt in die obere Hälfte. Weil mit 7-Bit kriegst du 128 verschiedene Ziffern, 128 verschiedene Codes hin. Dann hättest du nochmal 128. Und da hatten sie jetzt keine konkrete Verwendung dafür und haben gesagt, nee, wir definieren jetzt nur diese 128. Und wenn die Leute halt wirklich 8-Bit hernehmen, dann ist das oberste Bit halt 0. Wenn du es allerdings über eine Leitung seriell hintereinander überträgst, musst du halt nur 7-Bits übertragen.
Mhm.
Und fürs nächste wieder 7-Bit, statt dass du immer das 8. Bit überträgst, was dann 0 wäre. So, die Aufteilung von ASCII, da ist im das ist recht hübsch gemalt hier im RFC. Wenn man sich das RFC, das es als Text gibt, das ist abgetippt oder GOCR. Es gibt zwei Errater dazu, nämlich sind zwei Tippfehler drin, die anscheinend nie gefixt. Ich weiß nicht, wie funktionieren denn diese Errater? Weil das, was man hier sieht, hat die zwei Tippfehler drin und dann zwei Errater dazu mit, ja, hier sind Tippfehler. Weil es die Errater kommen beide halt vom Abtippen von dem Originaldokument, das halt nur als Bild da liegt.
Ja, ja.
Und zum einen steht halt unten nicht Surf, sondern Cert. Weil es steht nämlich der Autor, steht nicht am Ende von jeder Seite. Steht interessanterweise Cert.
Nein!
Weil anscheinend der Abtipper nicht kapiert hat, was das ist.
Da steht Cert. Da steht echt Cert. Ich fasse es nicht. Statt Windsurf steht da Cert. Sehr schön. Okay.
Und irgendwo haben sie noch bei einer Zahl vertippt. Also wenn man sich das Originalbild anschaut, dann ist das auch ein sehr schönes Schaubild.
Das gibt es auch im Internet.
Das gibt's.
Dann kannst du mir doch bestimmt mal einen Link schicken für die.
Da könnte man einen Link finden, ja. Aber auch
du hast das doch schon gesehen.
Aber auch die ASCII-Version, ASCII-Version, die ASCII-Art-Version sogar, die hier sehr viel mit Pipes und Minus macht, um das Ganze auszudrücken. Da sieht man das sehr schön, dass wie das Ganze unterteilt ist. Und der RFC versucht das auch ein bisschen anders zu formulieren.
Das ist jetzt schon sehr meta, ne? Also wir gucken jetzt in ein ASCII, in eine ASCII erstellte Tabelle, genau. Um die ASCII-Tabelle abzubilden.
Das, also das originale RFC war ja nicht in ASCII. Also ich meine, wie das getippt wurde, keine Ahnung, aber war auf Papier.
Aber das hier, was wir jetzt sehen,
aber ist halt die moderne ASCII. Version ist eine Version in ASCII.
Ja,
also
sehr schön.
Gut, wenn man weiß, wie ASCII funktioniert, sonst könnte man das Ding nicht lesen. Ne, aber es ist wirklich interessant, weil diese ASCII-Tabelle, da stehen halt jetzt, gut, diese ganzen Minusse und so, das könnte man sich erschließen, dass das dann eine Tabelle sein soll, wenn man sich nur die Codierung anschaut. Aber da steht natürlich jetzt in der Tabelle, steht irgendwo hier ein A, ein großes A.
Mhm.
Aber natürlich in der Datei ist es halt ASCII-kodiert. Deswegen wüsste man ASCII nicht, könnte man dieses Ding nicht verstehen.
Also ich meine, wir gucken jetzt gerade halt auf RFC20, ne? Und das ist das noch die erste? Nee, es ist die Seite 2, Standardcode, unter 2 steht halt der Standardcode. Und das heißt, wir haben hier eine, die Tabelle, das ist halt eine dieser wunderschönen ASCII-Tabellen, die halt immer in den RFC vorkommen. Und diese ASCII-Tabelle ist halt die Tabelle für ASCII in einer ASCII-Tabelle. Und das heißt, man muss halt wissen, wenn halt dann in einer Zeile steht, dass dieses Zeichen in ASCII für A steht oder dieser Folge von, dann muss halt die ASCII-Tabelle in ASCII wissen, dass jetzt halt irgendwie das Zeichen A kommt und nicht weiterhin komische Folgen von Nullen und Einsen und Minusen und so weiter. Also das ist schon ziemlich lustig eigentlich.
Du musst übrigens nur auf PDF drücken, ganz oben beim
Ich mag aber nicht.
da wäre die Version, die damals getippte Version.
Ach, ist das
und
da?
Gescannt in sehr schlechter Kopie, weil sehr oft
geil,
kopiert.
Das sieht aus wie ein Fax.
Ja.
Ja, das ist kein ASCII.
Fax, auch ganz interessantes Thema. Der Datenübertragung, weil da braucht man keine ASCII-Kodierung, weil man halt dann einfach schwarz und weiß überträgt.
Also okay, für die ASCII-Tabelle muss man auf Text, auf TXT gehen und hier haben wir tatsächlich als PDF. Ist das schlimm? Das Original-Dokument. Ich verlinke beides in den Shownotes. Die Textversion ist schöner. Ich mache das wieder zurück. Ja, meine ich. Okay.
So, also wie hat man bei ASCII jetzt Sachen angeordnet? Und das ist wirklich sehr hübsch angeordnet, denn wenn man sich die Tabelle hier anschaut im RFC.
Also im Nerd-Sinne hübsch. Im Nerd-Sinne hübsch. Also ja, auch sonst hübsch. Also
geordnet.
Geordnet, also, es ist ordentlich.
Ordentlich, ja. Ordentlich. Also meine deutsche Seele findet das total geil. Also okay, hier auch im RFC sehr schön unterteilt in Spalten und Zeilen. Also man hat ja 7-Bit, also deswegen muss man das in entweder 3-Bit-Spalte, 4-Bit-Zeile oder 4-Bit-Spalte, 3-Bit-Zeile unterteilen. Und die schöne Unterteilung, damit man mal schön sieht, was eigentlich der Design dahinter ist, ist, du hast 8 Spalten und 16 Zeilen. Und dann siehst du, dass 2 Spalten zusammen immer ein Bereich sind. Und es gibt dann 4 von diesen Bereichen. Der erste Bereich, die ersten 2 Spalten, also die Codierungen 00 bis 1F, also 00 bis 31, sind die Control Characters, die Steuerzeichen. Die sind alle nicht druckbar. Die würden also auf dem, wenn du jetzt einen Drucker auf der anderen Seite angeschlossen hast, dann würden die jetzt keinen Anschlag machen. Die würden vielleicht den Kopf bewegen oder irgendwelche Sachen machen, die dem Drucker jetzt ganz egal sind, weil sie eigentlich eher für Terminals gedacht sind. Aber zumindest kommt kein Zeichen raus.
Übrigens sehe ich da gerade sehr, sehr schön, von diesen Zeichen sind 2, die kennen wir auch schon aus früheren RFC, nämlich Syn und Ack.
Ah, das kannst du mir danach erklären, das habe ich nämlich nicht so ganz verstanden.
Syn und Ack, ja, Syn und Ack, sehr schön.
Ist natürlich hier auf einer anderen Ebene dann, weil Syn und Ack auf TCP, aber haben natürlich eine ähnliche Bedeutung. Mhm. Da kommen wir gleich noch dazu. Also Steuerzeichen, es gibt eben diese 32 Steuerzeichen von 00 bis Hex 1F. Und schönerweise ist die Null, also das Nicht-Zeichen, auch hier mit 0 kodiert. Deswegen fängt man jetzt nicht mit dem A oder sowas bei 0 an, sondern das Null-Zeichen, also nicht die Ziffer 0, sondern eben null. Das, ich habe gerade nichts zu senden, muss da sein. Also die ersten 32 sind die Steuerzeichen.
Kannst du mir die alle erklären?
Dazu kommen wir noch und die erklären wir alle.
Super!
Also ich habe alle größtenteils verstanden.
Sehr schön.
Also manche davon werden halt häufig benutzt und manche davon sind halt eher freaky oder mehr so application-dependent. Somit, wir haben da mal einen Code für dich gemacht, aber ja, das musst du dir wirklich selbst überlegen, wie das dann so ist.
Ja, okay.
Dann die nächsten 32 sind die Sonderzeichen. Space, Ausrufezeichen und so weiter.
Das ist Space, okay. SP ist Space, ja.
Also Sonderzeichen plus Ziffern. Also und da sind es wieder 2 Spalten. Die erste Spalte sind nur die Sonderzeichen. Und die zweite Spalte sind die Ziffern aufgefüllt mit Sonderzeichen. Also 2 Spalten von 16. Und bei der zweiten Spalte, das ist eben dann 0, 1, 2, 3 und so weiter, auch super hübsch gemacht. Das ist dann Hex, sind die ersten Sonderzeichen bei Hex 20 und die Ziffern bei Hex 30. Also Hex 30 ist die 0, Hex 31 ist die 1 und so weiter. Ist dann auch sehr hübsch, wenn du halt in Code eine Ziffer reinkriegst und du weißt, du weißt vorher schon, es ist eine Ziffer, dann kannst du halt einfach die unteren 4 Bit nehmen und hast dann den Wert von der Ziffer, weil es halt auf 0 endet, die 0. Genau, das sind die 2 Spalten mit den Sonderzeichen und den Ziffern. Dann kommen 2 Spalten mit den Großbuchstaben, aufgefüllt wieder mit ein paar Sonderzeichen und dann 2 Spalten mit den Kleinbuchstaben, wieder aufgefüllt mit Sonderzeichen. Die Sonderzeichen, die in der dritten Spalte sind, also bei Hex 20, ist halt ganz interessant, wie da die Anordnung ist. Fällt dir was auf an dieser Anordnung? Also Space, Ausrufezeichen, Anführungszeichen, Hash, Dollar, Prozent, Kaufmanns und, Apostroph, Klammer auf, Klammer zu, Sternchen plus.
Fällt mir was auf?
Man hat sich eine Reihenfolge überlegen müssen.
Naja, mir fällt was auf im Vergleich mit den anderen Sonderzeichen, dass da bei den Klammern zum Beispiel immer noch ein anderes dazwischen kommt. Aber
Also es gibt eine gewisse, ja, du hast gerade auf eine Asymmetrie hingewiesen, weil hier nämlich die runden Klammern sind nicht symmetrisch mit den eckigen Klammern und den geschweiften Klammern. Genau. Aber die geschweiften Klammern und die eckigen Klammern sind immerhin hier symmetrisch. Denn nach dem großen Z kommt die offene eckige Klammer und nach dem kleinen Z kommt die offene geschweifte Klammer. Da ist eine gewisse Symmetrie. Aber ja, die Abfolge, also jetzt, wenn du nur die Spalte anschaust mit Space, Ausrufezeichen, Anführungszeichen. Das ist die, wenn ich auflösen darf,
ja, bitte,
die Abfolge auf der Tastatur.
Ja, ich wollte, das wäre jetzt gerade das gewesen, wo ich jetzt hingeguckt hätte, aber das ist natürlich, kommt auch noch immer auf die Tastatur an, nicht wahr?
Genau, also die...
Bei mir nämlich nicht, weil ich habe eine deutsche Tastatur.
Bei dir teilweise ein bisschen mehr sogar als bei mir, weil ich habe hier eine US-Tastatur. Weil nämlich bei Shift 2 habe ich das Add, hast du aber das Anführungszeichen.
Da
und hier ist wirklich auch das Anführungszeichen hinter dem Ausrufezeichen.
Okay,
auf der 3 hast du allerdings den Paragraphen und ich habe das Hash, da stimmt's wieder.
Ja.
Also moderne Tastaturen haben sich halt entwickelt aus alten Schreibmaschinentastaturen. Da gibt es die deutsche Richtung, die sich ein bisschen weggeforkt hat, genauso wie halt die amerikanische Richtung sich ein bisschen weggeforkt hat. Und dann gibt es noch die Mac-Tastatur und die PC-Tastatur. Alles irgendwie schlimm, ein ganz großer Baum an irgendwelchen Standards. ASCII orientiert sich an den klassischen alten 19. Jahrhundert-Tastaturen, wie da üblicherweise die Sonderzeichen auf der Zweitbelegung von den Ziffern waren. Und wenn du jetzt schaust, das Ausrufezeichen und die 1 stehen in derselben Zeile, weil eben auch die 1 und das Ausrufezeichen auf derselben Taste auf einer alten klassischen Tastatur waren.
Ja, auch immer noch auf der deutschen.
Das heißt, dann konnte man immer noch Drucker, Typenraddrucker oder sowas, die basierend auf einer elektrischen Schreibmaschine sind, die haben das auch recht ähnlich gemacht. Da war es auch auf dem Typenrad, war dann auch an derselben Stelle, also an derselben horizontalen oder vertikalen Position, je nachdem, wie die Dinge implementiert waren, auch eben sind die zwei parallel gestanden. Und deswegen, weil die Reihenfolge egal ist, die ist relativ willkürlich, wie man das jetzt in ASCII kodieren würde, kodiert man es eben so, wie die Schreibmaschine das klassischerweise kodiert hat.
Also man hat sich an der Schreibmaschine orientiert, okay? Quasi.
Daher kommt das, ja genau. Also die Zweitbelegungen, die man üblicherweise auf den Zifferntasten hat, stehen eine Spalte weiter links, hier bei den Sonderzeichen.
Und das Schöne ist, man fängt tatsächlich an mit einem Space, bevor man eigentlich mit den Sonderzeichen in der Zeile, in der dritten Spalte anfängt und hört halt auf mit einem Delete. Was halt auch.
Ja, das Delete ist interessant. Das Delete ist das einzige Steuerzeichen, das nicht im ersten Block ist.
Genau.
Also die ersten zwei Spalten sind die Steuerzeichen. Allerdings das allerletzte Zeichen, also 7F, Hex, ist dann nicht ein druckbares Zeichen, sondern ist auch nochmal ein Steuerzeichen, das ist Delete. Dazu habe ich keine gute Geschichte, wieso das so ist. In der Praxis auf jeden Fall wird dieses Delete-Zeichen so gut wie nie benutzt. Denn es gibt ja auch ein Backspace-Zeichen. Und das Backspace-Zeichen ist das eigentliche Löschzeichen, das man üblicherweise benutzt. Also in allen Kontexten, die ich jetzt kenne, würde man das Backspace-Zeichen einsetzen.
Okay, aber es rahmt das Ganze so ein bisschen hübsch ein. Also ich meine, in der Tabelle
hört nochmal mit einem Steuerzeichen auf,
Also es rahmt ein bisschen vielleicht.
Also nochmal, also diese ganzen Spalten, zwei Spalten Steuerzeichen, zwei Spalten Sonderzeichen, zwei Spalten Großbuchstaben, zwei Spalten Kleinbuchstaben. Das hat man sich auch deswegen mit diesen Spalten so überlegt, weil sie gesagt haben, ja, 7-Bit-Code ist es. Aber wenn irgendjemand doch mit 6-Bit was übertragen will, dann kann er Folgendes machen. Er nimmt einfach nur die mittleren Spalten. Also er lässt die ersten zwei Spalten weg, nimmt die Spalten 3, also die Spalten mit, wenn man von 0 aus zählt, die Spalten 2, 3, 4, 5 und lässt die Spalten 6 und 7 wieder weg. Dann hat man nur halb so viele Spalten und kann das Ganze mit 6-Bit kodieren. Dann hätte man alle Sonderzeichen, alle Ziffern und die Großbuchstaben. Wenn einem das reicht, kann man es auch mit 6-Bit.
Fast
das ist dann modifiziertes ASCII.
Das sind aber keine Sonderzeichen, die man so braucht, die dann noch so stehen. Ne? Das ist jetzt irgendwie nichts.
Es würden einem abgehen, die geschweiften Klammern, Pipe, Tilde.
Ja, aber
und das,
also ich meine,
so und alle Steuerzeichen fehlen.
Also, ja. Schlimm. Ja, okay, also ich meine, was ich jetzt hier natürlich nicht sehe, sind Umlaute oder solche komischen Sachen, die gibt es da einfach nicht. Das ist aber auch.
Achso, ja, dann beschäftigen wir uns mal doch gleich damit. Also die ganzen Steuerzeichen müssen wir uns noch anschauen. Aber wenn wir uns jetzt mal die ganzen Sonderzeichen anschauen, es gibt jede Menge Sonderzeichen. Also eckige Klammern, geschweifte Klammern, Backslash, Tilde. Apostroph rückwärts, wo man sich jetzt denken würde, das sind jetzt nicht die allerwichtigsten.
Größer, und kleiner, gleich.
Naja, größer.
Die brauchen wir nicht.
Braucht man nicht. Wenn man ein Mathematiker.
Also. Ja, die brauchen wir nicht.
Es gibt Landesvarianten von ASCII. Also ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Vielleicht sollte man die Abkürzung mal sagen. American steckt da schon drin. Wenn man noch ein bisschen genauer sein will, dann ist es US ASCII, also US American. Es gibt Lokalvarianten von ASCII, die sich nie besonders durchgesetzt haben, die keiner groß benutzt hat. Also gerade im Deutschen mit den Umlauten, man kann alle Umlaute wunderbar umschreiben mit UE und Doppel-S und so weiter. Und deswegen hat ASCII da immer wunderbar funktioniert und deswegen hat sich in Deutschland eigentlich, obwohl es solche auch eine deutsche Version von ASCII gab, hat sich die nicht groß
durchgesetzt. Mache ich ja heute noch, ne, mit meinem Nachnamen.
Ach so, wie?
Ja, ja.
Ist das jetzt ein Ä oder nicht oder was?
In meinem Pass steht es mit Ä drin.
Ach, das ist ein Ä. Weil ich nämlich, wo ich dich nämlich mal irgendwo getippt habe, habe ich mir gedacht, ach so, die schreibt man gar nicht mit.
Mit Ä? Nein,
mit AE.
Ich schreibe mich auch selber mit AE. Also auch meine Eltern schreiben sich schon mit AE, obwohl sie auch beide schon mit Ä im Pass stehen. Und es liegt einfach da, ja, kurze Geschichte vielleicht dazu, es liegt einfach daran, dass mein Dad sehr, sehr lange für eine amerikanische Firma tätig war und sich halt einfach das abgewöhnt hat, das mit Ä zu schreiben, weil das hat eh keinen Sinn, weil es die kriegen das eh nicht auf die Reihe.
Ja.
Und er wurde dann ja trotzdem immer wieder mit AE geschrieben und in jeder E-Mail-Signatur stand das mit AE drin und das haben wir uns dann irgendwie… Also
ja, besser als wenn ein A da steht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das haben wir, dass ich von Anfang an schon, meine Mutter unterschreibt auch mit AE, ich unterschreibe mit AE und das gab super Ärger bei der Führerscheinprüfung, als ich den dann bestanden habe. Die theoretische Prüfung, glaube ich, da durfte man dann schon den Führerschein unterschreiben und ich habe ihn mit AE unterschrieben und die sind mir fast an die Gurgel gegangen, weil damals konnte man das noch lesen und es war so, aber das ist doch nicht ihr Name, sie können doch nicht so unterschreiben. Also das,
jawohl, kann man unterschreiben, wie man will.
Und also meine E-Mail-Adresse, gut, in der E-Mail-Adresse ist sowieso schwierig, mit Umlauten zu arbeiten, aber ich bin überall, auf der Visitenkarte und so weiter, ist alles mit AE, aber ich wollte es auch schon mal umändern lassen, ich wollte es auch gerne mal ändern lassen, aber das ist so ein Riesenhassel, wenn man das macht.
Wie, dann würdest du anders heißen als deine Eltern?
Und dann müsste ich mit Geburtsurkunde und den ganzen Kram, nur wenn ich halt den Umlaut weghaben will, aber eigentlich will ich ihn weghaben.
Du kannst nur eins machen, einen Herrn Müller heiraten, achso, nee.
Ich kenne keinen Herrn, kenne ich überhaupt einen Herrn Müller? Ich kenne keinen Herrn Müller.
Da weiß ich jetzt auch zwei Geschichten dazu. Das eine ist ein sehr schöner Klassiker. Mathematik-Professor von mir, Barnasoy mit scharfem S drin.
Oh.
Das ist halt schön, wenn irgendwelche Amerikaner versuchen, das scharfe S irgendwie abzutippen und dann ein großes B draus machen.
Jo.
Dann hieß halt Barnaboy. Und ein bisschen mehr autobiografisch, ich wusste auch lange, lange nicht, dass Hessi, Hessmann, den man eigentlich auch mit scharfem S schreibt, den wir auch beide kennen.
Ja. Hessi auf Twitter, schöne Grüße an der Stelle.
Ja, der auch sein Leben lang ist sich immer nur mit Doppel-S anscheinend geschrieben. Ich weiß nicht, wann der angefangen hat, aber ich kenne ihn auch immer nur mit Doppel-S, ich weiß nicht, wo ich das dann mal rausgefunden habe.
Ich glaube, ich habe den sogar mit scharfem S gespeichert, den Herrn Hessi.
Ich ziemlich sicher auch, ja. Ja. Das ist die kanonische Version seines Namens.
Okay, also wir haben hier weder ein scharfes S noch haben wir Umlaute in US ASCII.
Genau, also im deutschen ASCII hat man dann geschweifte Klammern und so weiter geändert.
Die hat, wie geschweifte Klammern, die hat man weggeschmissen?
Man hat statt der geschweiften Klammern, ja, irgendwo muss man die Umlaute ja unterkriegen, wenn man in 7-Bit ASCII das haben will.
Sakrileg.
Dann sind die geschweiften Klammern weg. Ja, beim Programmieren nicht so geil.
Nee, nicht so geil.
Insbesondere, also ich kenne einen Fall, wo das so ist, nämlich beim C64, das Betriebssystem GEOS. Das hat mit 7-Bit ASCII, US ASCII gearbeitet und es gab eine deutsche Lokalisierung davon und da hat man wirklich in die geschweiften und in die eckigen Klammern hat man die Umlaute reingetan. Also man konnte in dem GEOS schon auch programmieren, dann wollte man sich aber wahrscheinlich eine englische Version von ASCII suchen. Ja, und natürlich, das ist halt wieder, es ist halt für Information Interchange, gell? Sobald du Information Interchange hast und dann hat der andere halt eine US-ASCII und der andere Deutsch, dann sind alle Zeichen kaputt. Ich meine, das kennen wir auf so vielen Ebenen, dass halt Zeichen kaputt sind. Mit Unicode, mit UTF-8, mit Latin-1, mit Mac-Roman, mit CodePage 437.
Wunderbar, dass das immer noch ein offensichtlich nicht in den Griff zu bekommendes Problem ist und man immer noch irgendwelche Prozentzeichen in irgendwelchen Sachen mit Umlauten auf einmal findet. Ja, das ist ganz, ganz, ganz schön. Auch wieder ein Grund, warum ich einfach keine Umlaute verwende. Also ungern. Gut, aber wir müssen mal, glaube ich, zu den Steuercodes kommen hier.
Machen wir die Steuercodes.
Wir machen mal die Steuercodes.
Die Steuercodes. Gehen wir alle Steuercodes durch. Genau, wir müssen eigentlich, also was jetzt inhaltlich noch fehlt, sind die Steuercodes und dann, wie man das Ganze auf mehr Bits erweitert hat, also Nachfolger von ASCII, wenn wir da ein bisschen Ausblicke machen wollen, für was nach 1967 passiert ist. Aber erstmal die Steuercodes. So. Ja,
fangen mit Null an.
Steuercodes. Also Null, es ist sehr wichtig zu wissen, wird gerade nichts gesendet, weil, also in der Datei ergibt Null nicht besonders viel Sinn, weil das ist kein Zeichen, also der No-Op. Kein Zeichen in der Datei ist ja relativ sinnlos. Aber wenn du zum Beispiel auf Band was speicherst und du musst auf Band irgendwie was überschreiben und erst später kommt was. Oder du überträgst was und du hast die Daten noch nicht, weil der Kerl, der es eintippt, ist gerade eingeschlafen. Oder halt von der Leitung, von der du es kriegen willst, kommt halt gerade nichts und du willst es aber weiterschicken auf die nächste Leitung. Dann wirst du Null-Character durchschicken. Mhm. Nicht Space-Character, weil Space ist halt was anderes. Da musst du Null schicken. Ja, die Unterscheidung ist sehr wichtig. Es ist auch in vielen Stellen, wo du eben dir nicht aussuchen kannst, dass nichts kommt, weil halt immer was kommt. Und eine Leitung, auf der nichts kommt, ist normalerweise auf Null. Mhm. Da sind alle Bits auf Null und deswegen ist Null da rein kodiert, sehr hübsch gemacht.
So, und Null ist auch wirklich einfach Null, ganz viele Nullen.
Genau, das sind dann 7-mal die binäre Null. Dann, also viele von Codes, wir können sie jetzt einfach mal der Reihe nach durchgehen. Man könnte sie ja auch ein bisschen thematisch oder ein bisschen der Wichtigkeit nach durchgehen. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch, dann können wir keinen vergessen. Da gibt es jetzt die Start of Heading, Start of Text, End of Text und End of Transmission.
Start of Heading, Start of Text, End of Text und?
End of Transmission.
End of Transmission, okay. Das sind die die sind dann hier abgekürzt in SOH, STX, ETX und EOT, End of Transmission. Macht auch Sinn.
Genau, ja. Das kannst du dir vorstellen.
Erklärt sich irgendwie so ein bisschen.
Ja, ist so ein bisschen wie bei HTML Head und Body. Könntest zum Beispiel sagen, das ist jetzt eine Überschrift. Aber das ist jetzt nicht wirklich fest definiert, was das jetzt auf der anderen Seite
auslöst.
Also was der jetzt machen muss. Ja. Also wenn ich jetzt sage, Start of Heading, dann könnte vielleicht der Drucker auf der anderen Seite irgendwie neue Seite machen und ein bisschen eindrücken oder so. Könnte, aber könnte man auch einfach, oder wenn man es digital abspeichern will, dann kann man das halt als Codierung benutzen,
oder wie auch immer.
Um dann später sich noch zu überlegen, was man dann macht auf jeden Fall. Also ist dann implementierungsabhängig, wie das dann visualisiert wird. Aber halt, ist schon mal deutlich besser, als wenn man jetzt sagt.
Oder unterstrichen. Was gab es denn da früher bei den Schreibmaschinen? Das gab es ja noch nicht mal.
Naja, gute Schreibmaschinen konnten Farbe auch wechseln, unterstreichen, Fett, Kursiv gab's. Also Typenraddrucker konnten ja ein sehr großes Typenrad haben, dass ja mehrere Zeichensätze drauf hatten oder mit Shift dann auch noch mehrere.
Okay. Also
gab's SOH. An sich schon alles.
Okay,
also es ist halt gut, solche Codes zu haben. Also sie sind halt auf der Seite von lieber mehr Codes, die dann notfalls nicht benutzt werden, auf der Seite gewesen, statt uns fehlt ein Code. Weil wenn du jetzt was schicken willst, also wenn du ein System hast, wo hin und wieder mal die Seite gewechselt werden muss und auf der neuen Seite dann zentriert irgendwie der Titel geschrieben werden muss, könntest du natürlich sagen, neue Seite Code, Space, 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 Space und dann der Text. Könnte man schon machen.
Das geht auch heute nicht gut. Also das kann,
genau, das ist halt viel geiler zu sagen, jetzt kommt ein Heading, weil wenn du dann einfach einen Drucker hast, der viel breiter ist, dann ist es immer noch zentriert, wenn du es zentriert haben willst. Oder dann ist es halt fett, weil du gibst keinem vor, wie es jetzt sein soll.
Ist das schön, das sind ja noch die gleichen Probleme wie heute auch immer noch, ne? So, wenn du irgendwie versuchst, in einem Pay mit einem, ja, egal, also so Word, die alten Word-Schmerzen zum Beispiel.
Ja. Ich frage mich, wie viele Leute heutzutage noch mit Spaces und so ihre
Sachen. Reichlich, ich kann es dir sagen. Das ist mit Sicherheit so, ja. Okay, also genau.
Start of Heading, Start of Text, End of Transmission.
Genau.
Was hier noch ganz interessant ist diese Codes, die ersten 32 Codes hier, sind in den meisten Betriebssystemen, kannst du die erreichen mit Control. Wenn du Control und einen Buchstaben drückst, dann ist es quasi der ASCII-Code von den Buchstaben, minus 64. Das heißt, wenn du Ctrl-A drückst, ist es der ASCII-Code 1. Wenn du Ctrl-Add drückst, ist es der ASCII-Code 0. Du kennst wahrscheinlich von Unix Ctrl-C.
Ja.
Abbruch. Schau mal, Ctrl-C hier, Ctrl-C, dritter Buchstabe, C. Oder wenn du in der Zeile C schaust, in der ersten Spalte ist da der Code 3, nämlich End of Text.
Ja.
Wenn du Ctrl-C drückst, dann wird in dein Terminal wirklich nur der ASCII-Code 3 reingeschrieben. Das heißt End of Text und in Unix heißt End of Text Abbruch.
Ach.
Genauso wie der ASCII-Code 4, End of Transmission. Das ist Ctrl-D. Du kennst es von Unix, wenn du dich abmeldest von dem Terminal.
Ja.
Machst du Ctrl-D. Das heißt, End of Text.
Sehr geil.
Also das Terminal wird sich dann schließen, wenn aus dem Stream, aus dem es liest, keine Daten mehr kommen oder wenn aus dem Stream Ctrl-D kommt. End of Text. Du kannst also in Terminal kannst du schon eine ASCII-Datei reinpipen. Wenn diese ASCII-Datei irgendwo ein Ctrl-D drin hat, hört er auf, an dieser Stelle zu lesen. Also ein Bash-Skript kann Ctrl-D drin haben und da hört das Bash-Skript auf, weil End of Text.
Ach du meine Güte.
Also das sind ASCII-Codes, die man weniger kennt, aber die gibt's und die werden benutzt. Und das fügt sich dann alles mal so. Ctrl-C kennt man, Ctrl-D kennt man.
Schön, sehr schön. Ach.
Was gelernt?
Ja,
ja?
Sogar was richtig Gutes hier. Funktioniert das mit fallen dir da noch mehr ein oder machst du immer noch so einen kleinen Schwenk, wenn dir noch mehr davon einfallen, wenn wir jetzt die Codes
durchgehen? Schau mal, wir gehen einfach mal die Codes.
Wir gehen die einfach durch.
Also ja. Es sind einigermaßen auch sortiert. Also welche, die zusammengehören, stehen auch direkt.
Also wir hatten ja eben schon mal das ENQ. Das war früher ENC und hieß, ich habe es vergessen.
Inquiry,
ja.
Genau, Inquiry ist nicht fest definiert, was genau das bedeuten soll, wieder mal implementierungsabhängig, aber das heißt halt, ich will von der anderen Seite was wissen. Vielleicht schicke ich nicht weiter, bis ich von der anderen Seite was weiß. Nicht weiterschicken heißt in manchen Fällen halt, ich schicke Nullen, wenn ich nicht pausieren kann. Mhm. Eigentlich sollte von der anderen Seite was kommen. Und eine Sache, die ich da schicken kann, ist gleich der nächste, ACK, wenn die andere Seite sagt, jupp, ich bin da und ich habe es verstanden.
Aber da ist es ganz spannend, dass wir die nicht in Pärchen so hintereinander, sondern hier in der Tabelle nebeneinander stehen haben. Ne? Also Enquiry und NAC und ACK und SYN. Das ist ja
Ach so, ja, du schaust gleich die zwei Spalten hintereinander.
Ja, genau.
Enquiry und NAC sind in zwei Spalten nebeneinander und ACK und SYN sind
auch in zwei Spalten nebeneinander. Auch ganz spannend, dass sie so angeordnet. Also angeordnet in Anführungsstrichen eigentlich, weil es ja an der Darstellung liegt. Aber es ist schon schön. Also ACK und SYN und NAC haben wir auch.
Ah ja, genau. Machen wir dann gleich mal hier auch SYN. Also SYN hat hier ein bisschen eine andere Bedeutung, also was passiert, aber eine ähnliche Bedeutung für was es bedeutet. Nämlich eine Bedeutung, was es bedeutet. Also vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. SYN ist sehr ähnlich mit Null Character. SYN schickst du dann, wenn du eigentlich nichts zu sagen hast, wenn du aber willst, dass der andere versteht, wann es jetzt losgeht. Also das Coole an SYN ist, die Codierung vom SYN Character ist so gemacht, dass wenn du nur SYN immer hintereinander schickst, dann muss ich jetzt nochmal schauen, was ist denn der die genaue Codierung vom SYN ist ja 22, die Hex 16. Also das ist eine gewisse Folge an Einsen und Nullen, die, wenn du sie immer wieder aneinander stellst, wirst du den SYN-Code nicht als Teilbereich von diesem String sehen, sondern du weißt, wo die Grenzen sind.
Jetzt muss ich mal kurz hier überlegen, okay?
Warte mal, ich muss mal kurz die Codierung mir im Binären anschauen. So, also im Binären hat der SYN-Code 0001 0110.
Ja.
Also gut, das ist jetzt im 8-Bit. 00, im 7-Bit wäre es ja. 001 0110.
Ja.
Wenn du das jetzt immer wieder hintereinander schreibst, 001 0110 001 0110, das hat keine Selbstähnlichkeit.
Ja.
Das heißt, wenn du immer nur genau genau das hier kriegst, weißt du, das sind viele SYNs hintereinander. Das heißt ja für die Synchronisation gedacht. Wenn du über eine serielle Leitung hintereinander Einsen und Nullen schickst, dann muss der Empfänger ja mal wissen, bei welchem Bit fängt es jetzt an.
Ja.
Wenn du um ein Bit verschoben bist, dann ist alles falsch. Du musst wissen, wo die Achter, also die Siebener-Grenzen sind. Wo sind die Schnitte zwischen den Siebener? Es gibt Protokolle, wie zum Beispiel RS-232, also so ein serielles, so wie die seriellen Mäuse und serielle Modems, wie die angeschlossen waren früher, und heutzutage benutzt man das oft noch für irgendwelche Zwecke, dass du irgendwelche Embedded Systems oder sowas über seriell anschließt. Die schicken ja die Bits hintereinander und die haben dann noch irgendwelche Parity-Bits und Start-Bits, Stop-Bits, die dann synchronisieren. Aber ASCII selbst kann auch synchronisieren, wenn du das explizit machen willst, indem du einfach einen Haufen SYN-Character schickst. An diesem SYN-Character sieht man, wo die Grenzen sind.
Mhm.
Und wenn du ein paar SYNs geschickt hast, dann kannst du danach deine Daten schicken. Musst halt davon ausgehen, dass du nicht out of sync kommst an den beiden Stellen, weil wenn du mal ein Bit übersiehst, dann bist du natürlich wieder im Arsch. Aber man könnte hin und wieder einfach ein paar SYNs durchschicken, die sind non-printing, passiert nichts. So, und
dann verstehst du, was du da geschickt bekommst.
Und dann weiß man, dass wenn du wirklich in Müll reingekommen bist, dass es jetzt wieder synchronisiert wird.
Schön. Ach so.
Dafür ist das Sinn gedacht. Aber machen wir jetzt mal linear nochmal weiter. Der nächste wäre dann 7, Bell.
Ach, da haben wir den Piepser.
Die Glocke gibt's. Und die gibt's auch im Terminal. Du kannst Ctrl-G drücken und dann wird jedes Terminal piepsen. Ich nehme an, bei Windows wird es auch so sein, aber an jedem Unix-System, am Mac, piepst das Terminal, wenn du Ctrl-G drückst. Und du kannst auch eine Datei machen, die du dann mit cat ausdruckst und die kann piepsen.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt probieren sollte. Ich könnte jetzt ein Terminal aufmachen. Und mal. Ich habe nämlich gerade kein Terminal offen. Aber du kannst es mal probieren.
Ich bei mir ein Terminal und mit Ton und laut. So, machen wir mal laut.
Hört das ja bestimmt.
Genau.
Ja, das ist unser...
Das ist der normale Mac-Piepser.
Der normale Mac.
Immerhin kann man natürlich bestimmt auch auf viele andere Arten kann man das Ding piepsen lassen, aber ja, Ctrl-G geht immer.
Ctrl-G. Okay.
Das ist Bell. So, 8. Ctrl-H ist Backspace. Hast du schon mal Ctrl-H irgendwo? So, Ctrl-H wird im Text gern mal geschrieben mit Dach, großes H.
Mhm.
Das benutzt man oft mal so als Witz beim... Also viele Witze benutzen das gerne. Also Ctrl-H ist das wie Backspace. Also du kannst wirklich auch Ctrl-H drücken, dann geht auch wirklich dein Cursor nach links, auch wieder im Unix-Terminal. Mhm. Oft sieht man das in irgendwelchen Texten, wenn irgendjemand sagt, ich fand es total doof, Ctrl-H, 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 toll. Hast du so Text schon mal gesehen?
Nee.
Also es ist ein bisschen Hacker. Ich kenne andere.
Ich kenne vieles, aber Ctrl-H sagt mir jetzt irgendwie
genau,
nichts.
Also Dach-H.
Ja.
Quasi so als, ja, so hast du es getippt oder du willst halt quasi zeigen, so escapen mit dem Control, dass jetzt eigentlich hier ein Backspace sein sollte, das aber auf der anderen Seite nicht als Backspace angekommen ist und dann siehst du den originalen Text noch.
Ah.
Also Ctrl-H, wieder was gelernt, wenn du Dach-H siehst von jemandem, dann sollte es eigentlich ein Symbol für Backspace sein.
Mhm.
Beziehungsweise, ich glaube, so alte Doku oder so alte Unix-Doku sagt auch einfach gerne mal
da,
so Dacha.
Da kann ich
dann so,
da
ja,
kann das sein,
das
ja.
Ist,
aber mittlerweile hast du das ja auch irgendwie, kannst du ja den die Zeilen dann auch wirklich so geschrieben abbilden in den meisten Fällen, wie sie dann auch im Terminal sein sollen, obwohl dir ja Ctrl-H da auch hilft. Egal, okay. Also wird ja meistens mittlerweile so gemacht, dass du copy-pasten kannst, was man ja nicht sollte.
Dann Ctrl-H Backspace, dann der nächste Charakter, 9, ist Ctrl-I. Wenn du Ctrl-I am Terminal drückst, dann passiert...
Wo sind wir jetzt? Wir sind bei...
HT.
Heißt?
Horizontal Tabulation Tab. Das ist der Tab. Das ist der Tab. Also wenn du die Tab-Taste drückst, das ist ja ein Non-Printing Character,
ja.
Dann kriegst du eben den Code 9, das ist die Eindrückung.
Und das ist Ctrl?
Ctrl-I.
Control
also auch am Terminal, wenn du Ctrl-I drückst, ist genau dasselbe wie Tab. Also für diejenigen Leute, die keine Tab-Taste haben an ihrem Computer, geht mit Ctrl-I. Ist manchmal wirklich sinnvoll, also wenn du irgendwie über irgendeine Telnet-Verbindung, SSH-Verbindung oder sowas an einer ganz komischen Maschine bist und der Tab-Key geht irgendwie nicht durch oder du sitzt irgendwie an einem alten VT100 oder sowas verbunden mit einem alten Mainframe und der hat keinen Tab-Key. Ctrl-I ist Tab.
Ctrl-I ist Tab. Sehr schön. Horizontal Tabulator, okay.
Genau, Horizontal Tabulation, weil es gibt auch noch Vertical Tabulation, kommen wir gleich dazu. Ctrl-J, Line Feed. Jetzt gehen wir mal ein bisschen von der Reihenfolge weg. Also, es gibt Line Feed und Carriage Return, die kennen wir schon. Line Feed heißt, das Druckerpapier um eine Zeile nach oben schieben.
Mhm.
Wenn ein Terminal das kriegt, heißt Line Feed auch, ich muss um eine Zeile weiter, der Cursor geht um eins nach unten, aber nicht nach links.
Ah.
Genauso wie Carriage Return fährt der Wagen nach links, muss der Cursor auf die Position 0 gehen, aber nicht auf die nächste Zeile.
Ah,
Carriage Return und Line Feed hat man beides auch noch separat. ASCII macht es immer noch separat. Aber, und jetzt kommt wieder ein Haufen Anekdoten. Also erstens, Carriage Return und Line Feed, dafür ist der Null Character auch wieder toll. Wenn du weißt, dass der Drucker, der auf der anderen Seite steht, für das... Also ein Zeichen zu drucken braucht ja eine konstante Zeit und du musst einfach den Drucker schnell genug machen, dass der einfach mit der Geschwindigkeit, dass die Buchstaben reinkommen, das drucken kann.
Weil wir gehen jetzt mal davon aus, sowas wie Puffer gibt es.
Das muss ja mehr oder weniger in Echtzeit passieren. Es gibt keinen Puffer. Puffer ist ja schwierig und teuer und erst später. Also gerade am Anfang von noch Bordeaux und so gab es ja keine Puffer, weil es gibt nichts Digitales. Jetzt bei ASCII könnte es vielleicht schon Puffer geben, aber vielleicht nicht ganz so viel Puffer und wenn... Ich meine, mit dem Puffer bist du natürlich ständig hinten dran. Also wenn der jetzt einen Buchstaben nicht in der Geschwindigkeit drucken kann, wie die Buchstaben reinkommen, dann hilft dir der Puffer nichts, weil der wird irgendwann überlaufen. Deswegen, so schnell musst du schon mal drucken. Das Problem ist, ein Line-Feed könnte eventuell ein bisschen länger dauern als ein Buchstabe und ein Carriage-Return kann definitiv länger dauern. Und da gibt es ja auch noch den Form-Feed. neue Seite. Da muss er komplett die Seite auswerfen und eventuell muss dann erst noch jemand eine Seite einlegen. Aber normalerweise ist es endlos Papier. Das kann sehr lang dauern. In solchen Fällen kann der Sender Null-Characters schicken, wenn er weiß, wie langsam der Drucker auf der anderen Seite ist. Oder wenn er eine Idee hat, wie wenn langsam der so sein könnte.
Wenn er nett ist.
Genau. Dann sollte, weil sonst übersieht er vielleicht
Nachricht
ein paar
nicht
Zeichen.
An, ja? Okay, das
auch
heißt,
wieder mal so ein,
das heißt, er kann dann halt so, also wenn er hier so ein Kommando geschickt hat, dann kann er Null senden, bis er glaubt, dass der andere jetzt mal so allmählich fertig sein könnte.
Und jetzt noch einen Haufen Geschichte und Anekdoten zum Thema Linefeed und Carriage Return. Also es ist ja ziemlich doof jetzt so im Kontext, wenn du dir moderne Zeiten anschaust, du hast eine TXT-Datei und da drin hast du natürlich ständig Zeilenumbrüche. Mhm. Und das sind Line Feeds und Carriage Returns. Mhm. Also die Konvention ist CRLF, du schickst zuerst den Carriage Return und dann den Line Feed. Theoretisch kann man es andersrum machen, aber die Spezifikation sagt auch erst den Carriage Return, dann den Line Feed. Für halt Systeme, die das gar nicht kennen, diese zwei Konzepte, dass sie das als ein Zeichen dann sehen mit. Das ist halt ein Zeilenvorschub. Mhm. Mit zurück. Viele Computersysteme haben sich überlegt, das ist ja voll ineffizient. Das brauchen wir ja nicht. Wenn wir auf einen Drucker was drucken, dann können wir das natürlich schon auf die Art wieder senden, aber in einer Datei ist es ja doof. Mhm. In einer Datei würde es reichen, nur einen davon zu haben. Mhm. Und da haben sich dann unterschiedliche Richtungen entwickelt. Manche Systeme haben gesagt, wir nehmen einfach nur Carriage Return. Andere Systeme haben gesagt, wir nehmen nur Line Feed. Mhm. Und noch andere Systeme haben gesagt, nee, Carriage Return, Line Feed. So wie es der Standard vorsieht. So, und jetzt sage ich dir drei verschiedene Computersysteme und du darfst zuordnen, wer macht welches.
Oh nein, ich kenne mich nicht so gut mit den ganzen. Ich kenne mich nicht so gut.
Nee, du darfst einfach nur raten. Du kannst einfach nur so, je nachdem, was glaubst du, wie Standards-compliant mit der originalen ASCII-Spezifikation die unterschiedlichen Computersysteme sind.
Ja.
Also, da gibt es zum einen Unix und alle Unix-Derivate, inklusive macOS 10 und natürlich dann iOS und so weiter. Dann CPM, MS-DOS, Windows.
Oh.
Und dann klassische Macintosh.
Ja.
Und in das Bucket fallen auch 8-Bit Commodore-Rechner. Also eine Klasse hat nur Carriage Return benutzt, eine hat nur Line Feed benutzt und die andere hat schön Carriage Return Line Feed.
Aber wenn du jetzt nicht gesagt hast, alle Unix-Systeme machen es so.
Machen was?
Also wenn du jetzt nicht gesagt hättest, alle Unix-Systeme, das wären halt macOS und alle Linux-Büchsen und was nicht alles, dann hätte ich eigentlich gesagt, also dass da wahrscheinlich die Variationen relativ groß sein könnten und nicht standardkonform sind.
Nee, Unix hat es relativ früh festgelegt und alle halten sich bei Unix dran.
Und
macOS deswegen auch. Deswegen ist macOS und klassisches macOS haben unterschiedliche Zeilenenden.
Und da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass die dann doch tatsächlich beides nehmen.
Du meinst, Unix macht standardskonform beides?
Also bei macOS hätte ich gesagt, ja. Da das alles eine Suppe ist, machen sie es nicht. Die machen Carriage Return.
macOS macht Carriage Return.
Keine Ahnung. Du hast gesagt, zum Raten.
Ja. Ein Indiz vielleicht. Hast du mal in Windows Notepad eine Datei aufgemacht?
Himmel, Elf, das ist ewig her.
Windows Notepad.
Lange her.
Also normalerweise sind ja alle Editoren heutzutage schlau genug, dass sie einigermaßen alles lesen können. Und die guten Editoren, SubEtherEdit zum Beispiel, ist ja so ein ganz guter Editor. Ist ja einer meiner Lieblingseditoren, wenn ich das jetzt mal so hier sagen darf. Zahlender Kunde von Anfang an. Also hat nichts damit zu tun, dass ich die Leute vielleicht kenne, die es geschrieben haben. Es ist auch so ganz unabhängig davon heute. Ich
kann mal sagen, wir kennen auch aus dem Podcast einen der großen Fans und Erfinder des SubEtherEdit, nämlich immer noch den lieben Monkey Dumb, der da.
Mein liebstes Feature am SubEtherEdit ist ja die Regex-Engine und so weiter.
Ja. Okay, also wo waren
zwinker,
wir?
Zwinker, zwinker, Lisa, zwinker, zwinker. Egal. auch
schöne Grüße an der Stelle.
Wo waren wir? Genau, Carriage Return, Linefeed und so weiter. Gute Editoren können dann auch konvertieren und dir Warnungen anzeigen, wenn es falsch ist und so weiter. Notepad ist noch so ein Klassiker. Das ist halt wirklich auf dem alten Windows-Textsystem. Da kann nur das eine und wenn du was anderes reinlädst, dann ist halt alles doof. Windows macht Carriage Return Linefeed. Windows macht es standardskonforme. Das kommt von CPM. CPM hat es richtig gemacht. MS-DOS hat es dann geerbt und Windows hat es geerbt.
Da hätte ich jetzt gedacht, die hätten irgendwie was anderes gemacht. Okay.
Und wenn du in Windows dann was von Unix reinlädst, dann sieht der nur Linefeeds und schreibt dann alles in eine Zeile.
Stimmt.
Unix macht nur Linefeed.
Oh, ich erinnere mich. Ja.
Also wenn du in die Enter-Taste drückst, dann erzeugt es in Unix den Code Linefeed und das ist der Code 10. Carriage Durchschnitt ist 13.
Ich erinnere mich dran. Alles in einer Zeile. Es war grausam, ja.
Mhm. Genau, aber WordPad. WordPad ist bei Windows auch immer dabei, kann auch TXT-Dateien und der kann's. Der konvertiert halt dann um, du speicherst, dann kriegst du Character Return Linefeed. Mhm. Eigentlich hat sich die Welt heutzutage standardisiert auf Linefeed, also irgendwie Source Code auf GitHub und alle guten modernen Code-Editoren und so weiter. Alles die Linefeed. Haben einfach nur Linefeed. Okay. Und klassischer Mac und alte Commodore 8-Bit, die sind auf Carriage Return. Nur Carriage Return.
Die machen nur Carriage Return.
Und ist dann halt auch kaputt. Also das heißt, klassisch Mac, moderner Mac, kriegst du auch bei den Dateien ein bisschen Probleme. Also TextEdit ist natürlich intelligent genug, weil am Mac musst du ja natürlich die alten Dateien können. Ja.
Okay.
Ja, so viel zum Thema Standards.
Ja, so viel. Das sind wir, also das ist aber, das hat sich auch nicht geändert. Ne? Also es gibt auch immer noch Leute, die, also es gibt heute noch, wenn Standards implementiert werden, erzählt ja Clemens auch immer so gerne von, Leute, die das dann einfach nicht richtig implementieren und dann ist es kaputt.
Das Schlimmste natürlich ist, wenn ein Standard halt sagt, ja, das kannst du so machen, kannst du so machen. Warum ist es dann Standard?
Ja, aber das ist ja, halt das ist ja jetzt heute, also wenn, dann hat das schon einen Grund, dass man das so macht und das Ding ist, dann müssen halt auch alle damit umgehen können, ob du es jetzt so rum oder so rum machst. Ne? Ich meine, dadurch wird es dann halt immer so ein bisschen schwieriger. Aber auch wenn es ein Standard ist und vorgegeben ist, ganz genau, wie es zu sein hat und sie machen es dann trotzdem nicht, ist auch kaputt. So, okay.
Ja, don't get me started mit Commodore 8-Bit, wo sie hier die Groß- und Kleinbuchstaben auch nochmal vertauscht haben. Aber gehen wir mal in den Zeichen hier weiter in den Control Characters. Also wir hatten Backspace, wir hatten Horizontal Tab, Line Feed, Vertical Tabulation gibt es auch, das ist also mach halt Abstand. Also Tab, muss man auch sagen, heißt nicht unbedingt, geh zum nächsten Achter. Also Tab heißt ja nicht acht Spaces einfügen oder vier Spaces, sondern heißt halt, naja, geh halt zur nächsten Spalte.
Whatever next ist.
Also wenn du zum Beispiel Kontoauszug oder sowas, dann heißt es halt, geh ins nächste Feld. Also wenn du in Excel halt Tab drückst, geht er auch ins nächste Feld. Das heißt eigentlich, das nächste Feld. Kann so. Sich dann, ist dann auch Interpretationssache auf der anderen Seite. Genauso Vertical Tabulation heißt halt, geh ins nächste vertikale Feld. Das kann heißen, mach so und so viel Abstand. Oder wenn du pro Seite angenommen, druckst du irgendwie vier Bereiche, dann heißt es halt, spring in den nächsten Bereich. Abhängig davon, wie viel ich in den ersten Bereich überhaupt gedruckt hatte. Also geh halt an Position so und so auf dem Blatt.
Okay. Also das ist dann, wie du schon sagst, dann auch eine Interpretationssache, wie viel Abstand das dann ist.
Ja.
Okay,
Tablet. Ist halt im Endeffekt so, ja. Markup, ich meine, bei HTML ist es auch so, HTML definiert klassisch nicht, heutzutage schon, welche Pixel jetzt gemalt werden müssen, sondern ja. Sagt, naja, das ist halt eine Überschrift, mach halt was draus.
Ja, ja, okay.
Dann Formfeed heißt, wirf das Blatt aus oder geh halt auf die nächste Seite.
Okay.
Ist halt praktisch, also gerade solche RFCs sind ja auch immer wirklich auf Seite schon formatiert. Mhm. Da sind Header und Footer auf diesen Seiten drauf. Mhm. Und wenn du eine korrekt formatierte ASCII-Datei hast, was ich jetzt nicht weiß, ob diese, die wir uns da gerade anschauen, auch wirklich so ist, ist da müsste eigentlich wirklich am Ende von der Seite müsste ein Formfeed stehen. Okay. Wenn du das dann an einen klassischen Drucker schickst, dann wirft dir die Seite aus. Formfeed gibt es auch wieder an der Unix-Shell. Ctrl-L löscht dann den Bildschirm.
Ist dann ja. Eine neue Seite. Ja, ja, okay. Die
also ganz praktisch. Also wenn du halt einen Haufen Müll auf dem Bildschirm hast und du willst jetzt und du willst eine neue was Neues eingeben und du willst nicht den alten Müll sehen, Ctrl-L. Dann Carriage Return ist die 13, Ctrl-M. Kannst du auch in Unix Ctrl-M tippen. Funktioniert so genau auch. Dann, es gibt Shift-In, Shift-Out. S-I-S-O. Weil ASCII reserviert hat, dass du einen zweiten Zeichensatz haben kannst. Den spezifiziert ASCII nicht. Aber wenn du irgendwie eine Anwendung hast, wo du sagst, ich brauche jetzt noch andere Zeichen, aber will trotzdem bei 7-Bit bleiben, dann kannst du mit Shift-In, Shift-Out auf den anderen Zeichensatz gehen. Die einzige, also die Control-Characters bleiben dann gleich, aber alles über den Control-Characters kannst du dann definieren, wie du willst. Ist dann anwendungsspezifiziert. Das heißt, in dem zweiten Zeichensatz, weil die Control-Characters gleich bleiben, bleibt natürlich auch der Shift-Out gleich. Mhm. Also dann kommst du wieder zurück.
Okay.
Kannst natürlich jetzt bei einer Datei auch einen Haufen Shift-Outs am Anfang reintun, damit du sicher gehst, dass die auf der anderen Seite auch wirklich auf der richtigen Codepage sitzt.
Mhm.
Auch wieder so eine Anekdote hier bei Unix. Vielleicht hast du das mal gesehen, dass dein Unix-Terminal total verwirrt ist und du lauter so Box-Drawing-Charakter kriegst. Mhm. Du willst was tippen und es kommt nur Müll. Ja. Also noch nicht mal irgendwelche normalen, doofen Zeichen, sondern ganz komische Müllzeichen.
Ja.
Da musst du Reset tippen.
Ja.
Das fixt es dann. Und der macht ein Shift-Out, denn irgendwo war ein Shift-In-Charakter.
Ja.
Und das ist halt bei diesen VT100-Emulationen dafür gedacht, weil halt ja, die klassischen Terminals damals mit Shift Out auf einen so einen Drawing, Vox Drawing Zeichensatz umgeschaltet haben, und das können die heute noch emulieren. Also es gibt ja so Befehlszeilen UI auch in am Unix Terminal, wo halt so Dateimanager auch so auf dem ganzen Bildschirm die irgendwelche Sachen anzeigen, und da werden auch irgendwelche Kästchen gemalt mit diesen extra Zeichen, und da geht er mit Shift Out auf einen anderen Zeichensatz.
Okay.
Ist nicht Teil von ASCII, also der Zeichensatz, aber zumindest ist Shift Out. Okay. Dann Data Link Escape, DLE, das ist Code 16.
Da sind wir jetzt in der nächsten Spalte.
Die zweite Spalte, die sind jetzt alle nicht mehr so ganz die wichtigen. Die wichtigen waren hauptsächlich im ersten. Data Link Escape ist auch wieder Application Dependent. Das heißt, jetzt kommt nicht ASCII. Jetzt kommt irgendwas. Mhm. Jetzt kommt Rohdaten. Mhm. Was auch immer du damit machen willst. Mhm. Wie du dann wieder zurückkommst auf ASCII, das müssen die Rohdaten definieren.
Ah, ja gut, klar, du bist ja dann in einem Nicht-ASCII-Lesmodus, ja, okay.
Also das wäre zum Beispiel, könnte man sich eine Anwendung überlegen, du bist mit einer Textschnittstelle verbunden und kannst irgendwie so mit LS, kannst du schauen, was gibt es denn auf der anderen Seite, und dann willst du eine Datei holen. Die willst du dann sagst du irgendwie get die Datei, und dann musst der andere die Datei schicken. Aber die Datei sollte jetzt nicht bei dir als Buchstaben kommen, weil du willst ja nicht lesen, sondern willst, dass sie übertragen wird. Mhm. Und du willst, dass die Character, oder du willst, es können ja auch Binärdaten sein. Mhm. Du willst, dass die jetzt binär ankommen, dann würdest du get schicken, und der andere schickt dann diesen DLE-Code, Data Link Escape. Mhm. Dann weiß meine Empfängerseite, ja, das sind jetzt keine ASCII-Zeichen mehr, die ich drucken muss, sondern das ist jetzt irgendein Protokoll, wo drin dann eine Datei verpackt ist. Mhm. Und die hat dann irgendwie ein Endezeichen, und dann bist du wieder an der Befehlszeile.
Mhm. Okay.
So, dann gibt es die DC1, DC2, DC3, DC4. Aha. Die sind device-dependent. Device Control 1 bis Device Control 4. Das heißt, kannst du machen, was du willst, kannst du dir belegen, wie du willst. Es gibt eine Belegung, die recht typisch dafür ist, und das ist X-On und X-Off. Das ist Flow Control. Also ASCII hat dann quasi Flow Control mit drin. Da kann der Empfänger von irgendwelchen Daten sagen, stopp mal, ich komme nicht mehr mit.
Ach komm, die haben Flow Control. Schick.
Also ist halt alles einigermaßen optional, wie alle Steuercodes. Und insbesondere, weil das eigentlich device-dependent sind, es ist halt DC1 und DC3 sind X-On und X-Off. Mhm. Also viele Anwendungen können auch was ganz anderes damit machen.
Okay. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass das dann immer irgendwie das ist, sondern das ist irgendwie unterschiedlich.
Allerdings wieder mal Unix-Terminal. Hast du mal am Unix-Terminal Ctrl-S gedrückt? Das kannst du mal machen. Wenn du im Unix-Terminal irgendwie so fein Schrägstrich eintippst, dann schreibt dir alle Dateien vom kompletten Dateisystem hin. Drückt er alle hin. Drückst du Ctrl-S, hält das an.
Ja.
Drückst du Ctrl-Q, geht's weiter.
Ich erinnere mich, ja.
Das ist X-On und X-Off. Das ist DC1 und DC3. Also DC3 und DC1.
Das ist ja geil. Okay.
Dann 21, NAC. Mit dem hatten wir uns schon beschäftigt. Mhm. Das ist der, es will halt jemand sagen, nee, ist nicht okay. Mhm. Jemand fragt halt, was ist los? Und dann kann man sagen, nee, NAC. So ungefähr, kann zum Beispiel heißen, schick noch nichts.
Ja. Und das SYN hatten wir ja eben schon.
SYN hatten wir schon. Das ist dieser spezielle Code, sodass man weiß, wo die Achter Grenzen sind, weil man es den Code einfach schön ansieht.
Was ist ETB?
ETB, End of Transmission Block. das ist alles jetzt application dependent. Da kannst du dann ist dein Block vorbei. Was auch immer ein Block ist, kannst halt dann definieren, was ein Block ist.
End of Transmission Block. Mhm. Weil wir hatten ja vorher schon EOT als End of Transmission. Und hier ist es, hier ist der Block zu Ende.
Genau. Das heißt, nicht die ganze Transmission ist vorbei, sondern Block ist zu Ende.
Der Block ist zu Ende.
End of Medium. Ne, ich meine, machen wir erstmal End of Medium, das ist der übernächste. Das ist Control Y, Code 25, End of Medium. Das würdest du zum Beispiel machen bei einem Tape, wenn das Tape zu Ende ist. Damit der nicht anschlägt am Schluss, zum Beispiel.
Ja.
Das sind freakige, die wird man sonst eigentlich nie sehen, und ich weiß nicht, ob das jetzt auch groß bei irgendwelchen Tapes jemals benutzt wurde.
Und dann hat man noch Can, C-A-N?
Cancel.
Cancel.
Cancel ist dieses, ich springe auf und ab bei den Flaggen oder beim Morse, die vielen kurzen Pulse, Fehler. Also irgendwas ist nicht okay.
Ja.
Da war was verkehrt, und was verkehrt war, wird nicht genau gesagt. Mhm. Vielleicht muss man nochmal von vorne anfangen. Mhm.
Lass dich von mir nicht irritieren gerade. Okay, dann haben wir, das nächste ist EM.
EM, End of Medium, das war gerade das mit des Bandes vorbei.
Ach so, sorry, ja. End of Medium und dann haben wir noch Sub.
Substitute, Control Z. Substitute ist in der neuen Welt ist es das Quadrat mit dem Fragezeichen drin. So kann man sich das vorstellen.
Oh, ja.
Also Substitute heißt, ich schicke dir ein Zeichen, aber ich weiß nicht, was das Zeichen ist. Mhm. Nämlich zum Beispiel, ich habe eine Übertragung gekriegt und da war das Zeichen nicht klar und deswegen schicke ich dir jetzt das Subzeichen. Mhm. Das ist das Substitute-Zeichen, das ist das Ersatzzeichen für ein Zeichen, das ich nicht weiß oder ein Zeichen, das kaputt war. Auch ein Control-Character, Printable, ist Definitionssache, also vielleicht druckt er auf der anderen Seite dann ein X oder irgendwas für ein kaputtes Zeichen, aber es ist halt kein reguläres Zeichen.
Okay.
Dann Escape. Escape ist interessant, weil Escape assoziieren wir eigentlich falsch. Escape wird auch ganz anders benutzt.
Die Taste, über die immer alle weinen, dass sie nicht mehr da ist, bei dir auch nicht, ne?
Ja, also Escape hat eigentlich auch auf der Tastatur zwei unterschiedliche Bedeutungen. Also aus dem Windows-Kontext hauptsächlich und aus dem Mac-Kontext kennt man es hauptsächlich als die Abbruchtaste. Wenn irgendwo ein Cancel gibt, dann heißt Escape, diese Taste drücken. Man macht irgendwelche Dialoge damit weg. Ich komme raus, ich komme weg. So, meine Mama ist so, Hilfe, es ist was auf dem Bildschirm, ich drücke mal Escape. So dafür ist es eigentlich Escape. Im einen Kontext. Im anderen Kontext allerdings, und das ist der Grund, warum sich die Leute am Mac alle beschweren, dass die Escape-Taste nicht mehr physisch ist, ist VI. Im VI drücke ich Escape, um den Modus zu wechseln. Also ich bin im Insert-Mode und dann gehe ich raus in den Control-Mode oder wie es heißt, wo ich dann die Control-Codes eintippen kann. Also während halt bei anderen Editoren, Emacs oder jetzt all die Mac-Editoren, mache ich entweder mit Apfel, also mit der Command-Key, mache ich irgendwelche Control-Codes mit einer Tastenkombination oder bei Emacs mit Control-Tastenkombinationen. Bei VI ist es ja so, ich drücke Escape und dann bin ich im Control-Mode und in dem Mode tippe ich einfach nur die Taste. Also Escape heißt quasi, ich will in den anderen Kontext. So ähnlich wie Shift-In, Shift-Out.
Also Escape ist eigentlich die Apfeltaste auf dem Mac.
Naja, die Apfeltaste ist halt dafür gedacht, dass ich sie zusammendrücke mit was anderem. Ist eigentlich eine Erweiterung von der Control-Taste. Die Control-Taste war schon dafür gedacht, dass ich eine Kombination drücke. Escape ist auch, es bedeutet eigentlich was sehr Ähnliches, nur dass man sie halt hintereinander drückt, weil es eben zwei verschiedene Codes sind. Es ist der Escape-Code und dann noch ein Buchstabe oder irgendein anderer weiterer ASCII-Code oder irgendwelche anderen Codes, die dann in der Kombination was bedeuten. Mhm. Also dafür ist Escape ursprünglich gedacht, dass ich irgendwelche weiteren Steuerzeichen oder irgendwelche Anforderungen habe, auch wieder application-dependent. Ich sage Escape und danach kommen irgendwelche Anweisungen.
Mhm. Ja.
Und eine Erweiterung davon ist diese die ANSI-Kodierung, also die ANSI-Terminal-Kodierung, die man vielleicht kennt von den Farben am Terminal. Wenn da irgendwelche Farben gemalt werden, dann liegt es immer daran, dass es ein Escape-Zeichen ist und dann, ich glaube meines Wissens, die eckige Klammer auf und dann dahinter irgendwelche so Escape, eckige Klammer auf, Strichpunkt. Oder Escape, eckige Klammer auf, Doppelpunkt und dann kommen dahinter irgendwie in ASCII-Kodierung irgendwelche Werte noch, damit kann ich den Cursor setzen und so weiter. Also es kommt halt aus der Zeit von Mailboxen, wo die ein grafisches Interface zeigen wollten, also ein Text-Interface und halt auf dem Bildschirm an beliebige Positionen, in beliebigen Farben was malen wollten. Mhm. Und all diese Codes, diese Steuercodes, diese zusätzlichen Steuercodes, die da definiert wurden, stecken hinter Escape. Also es ist Escape und dahinter halt Application-Dependent, in diesem Fall halt mit ANSI irgendwelche weiteren Steuercodes. Okay. Das ist eigentlich die Bedeutung von Escape, nicht dieses ich will hier raus.
Okay, also das ist, hat sich dann im Laufe der Zeit geändert.
Ja, wobei also diese im Druckbereich, also wenn du was an die Befehlszeile oder an ein Terminal hin druckst, dann hat Escape immer noch diese Bedeutung von, jetzt werden die Control Characters gewechselt. Mhm. Wenn man keine Escape-Taste hat an seiner Tastatur, geht das auch immer mit Control und eckige Klammer auf. Hm. Versucht es nicht auf einer deutschen Mac-Tastatur.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das funktioniert jetzt bei mir nicht so gut.
So, dann die letzten vier. Die gehören zusammen. FS, GS, RS, US. File Separator, Group Separator, Record Separator, Unit Separator. Das ist quasi für Datenbanken gedacht. Wenn du in einer sagen wir mal, auf Tape oder in einer Datei, hast du, ach nein, eigentlich viel besseres Beispiel, CSV. Kennst du CSV-Dateien?
Ja, selbstverständlich.
Bei CSV-Dateien hast du ja Kommas als Trenner. Was dann ein bisschen doof ist, weil wenn du echte Kommas hast in deinem Text, dann musst du Anführungszeichen machen, um all deine Dinger, die eventuell ein Komma drin haben.
Ja.
Aber was ist, wenn du Anführungszeichen hast?
Blöd.
Dann weiß ich gar nicht, was die Definition bei CSV
ist, ob da irgendwie
ein Backslash davor ist. Aber was ist, wenn du einen Backslash willst? Ja, dann machst du zwei Backslashes und so. Und dann hast du ausreichend escaped. Das, ja, also die unterschiedlichen Systeme haben die unterschiedlichen Escape-Mechanismen und das ist bei CSV eigentlich nicht besonders hübsch. Ja. Und ASCII hatte das eigentlich schon definiert. Da kannst du sagen, es gibt einen Unit-Separator. Das ist einfach ein ASCII-Code, das ist ASCII-Code 31. Und es gibt einen Record-Separator, einen Group-Separator und einen File-Separator. Wie du die jetzt benutzt, also könntest du sagen, Unit-Separator ist halt zwischen zwei Spalten. Könntest du sagen, Record-Separator ist zwischen zwei Zeilen. Also ist dann ein neuer Record, also ein neuer Eintrag für eine neue Person oder sowas. Und ein Group Separator, wenn die Records irgendwie Groups haben und Files, wenn du irgendwie komplett unterschiedliche Datenbanken hast. Mhm. Kannst du das alles in eine Datei schreiben oder auf dem Band hintereinander und hast immer noch diese Separators drin. Und die sind eindeutig, weil die Namen von deinen Angestellten werden hoffentlich keinen Unit Separator drin haben. Das glaube ich ist nirgendwo legal. Also Bobby Tables, schön und gut. Auf mal Anführungszeichen und Bobby Tables. Mhm. Ja, mhm. ja, muss man nicht erklären. Gut. Mhm. Kennen alle Zuhörer. Gut.
Nee, kennen nicht alle Zuhörer. Wahrscheinlich nicht, aber deswegen kannst du es dann doch nochmal.
Muss man dann verlinken? Nee, soll man erzählen? Nee, ist ja ein Witz. Ein Witz kann man nicht erzählen. Man muss mal auf den XKCD verlinken. Also, Wenn man halt verwirrende Namen hat, wo irgendwelche Steuerzeichen drin sind, dann kann man damit Datenbanken kaputt machen. Ja. Aber Unit Separator sind jetzt, also ASCII 31, glaube ich, kann man sich nicht auf einen Personalausweis drucken lassen.
Ich glaube auch nicht.
Ja, dann sind wir alle Control-Codes durch.
Wir hatten heute Morgen, also wir waren heute sehr früh, also sehr früh verabredet, es wurde dann etwas später, weil du gesagt hast, musst du noch irgendwie kurz was durchgucken. Und dann hast gesagt, die machen sogar alle Sinn.
Ja.
Ja.
Ja, also wo ich mir das nochmal angeschaut habe, ich mir gedacht, da sind ja doch deutlich mehr drin, die man kennt sogar, die einem nur gar nicht mal so bewusst waren. Also wie zum Beispiel Ctrl-Q und Ctrl-S hat man vielleicht schon mal benutzt auf einem Unix-System. Und die ganzen restlichen ist auch so, ja, ich kann mir eine Anwendung dafür vorstellen. Also manche dafür für eher historisch, andere dafür eigentlich sehr viel geiler als das, was man heutzutage benutzt.
Ja, also ich meine, das ist auch wieder sehr, sehr schön, natürlich mal wieder sehr schön beschrieben. Es ist halt ein RFC, es ist ein alter RFC und die sind ja eigentlich immer ganz nett, auch so in ihrem Text relativ klar, soweit find ich und schön aufgelistet alles. Also ich meine, wie gesagt, ich gucke mir jetzt auch das Textdokument an, nicht das PDF. Und ja. Das macht schon alles Sinn. Und ich finde es lustig, dass die tatsächlich dann heute noch so drin sind. Also das war mir alles nicht klar. Also das war mir tatsächlich nicht klar.
Ja gut, die Codes sind halt, ich meine, was würde man denn machen? Also neu definieren ist eine ganz schlechte Idee.
Ich habe da nie drüber nachgedacht, aber es ist natürlich ganz logisch, ja. Schön.
Und ganz besonders hübsch ist es halt, wenn irgendein System heutzutage so ganz obskure Codes auch noch korrekt interpretiert. Also geh mal an irgendwie ein beliebiges Computersystem oder an irgendein Eingabefeld und drück mal Ctrl-G und schau, ob es bimmelt.
Ja, wahrscheinlich bimmelt es häufig. Mhm. Richtig häufig?
Ja.
Also ich meine, man muss dazu sagen, Michael kennt, also hat ein Hobby, ne? Du hast viele alte.
Viele und vor allem alte Computersysteme, ja.
Vor allen Dingen alte Computersysteme. Glaubst du, alle bimmeln?
C64 bimmelt nicht. Weil, naja, mit 8 Kilobyte ROM für die Charakterausgabe, die da mit drin steckt, da konnten sie halt Bimmeln nicht reintun. Außerdem, ja, Bimmeln, dazu musst du halt Audioausgabe haben und dann musst du schon ein bisschen mehr an die Plattform dich anpassen und deren Code war plattformunabhängig und das ist doof. Aber der C128 zum Beispiel, der bimmelt bei Ctrl-G.
Schön.
Der Amiga bimmelt, meines Wissens. Ich glaube, MS-DOS bimmelt auch. Das ist recht einfach, weil das BIOS hat das. Ich glaube, das BIOS hat es schon eingebaut.
Ja, genau. Das BIOS konnte schon.
Genau, da war beim Einschalten war schon ein Piepser da. Genau, und das BIOS hatte der Character-Output an einem MS-DOS-PC läuft ja über das ROM, über den ROM-Chip. Das MS-DOS weiß gar nicht, wie man auf dem Bildschirm druckt. Da gibt es einfach nur ans BIOS weiter. Das heißt, ob das BIOS bimmelt oder nicht, ob ein MS-DOS-PC bimmelt oder nicht, ist eine Frage von BIOS. Mhm. Ob das halt den Code drin hat und das war schon immer drin.
Ja, die konnten schon früh bimmeln. und schon früh piepsen. Also das
wie sie es natürlich anhört, ist Implementierungssache, also Mac.
Ja.
Ja, das war eigentlich alles zu ASCII. Wir können also ein bisschen Ausblick machen mit die Erweiterungen von ASCII, damit es alles ein bisschen runder ist. Also wo sind denn jetzt die Umlaute? Also was macht man denn heutzutage mit Umlauten?
Genau, was macht man heutzutage mit Umlauten?
Ja,
und ich muss mal noch eine Sache, hier ist das Ad ist schon mit drin, ne? Finde ich auch geil.
Oh, das Ad. Das Ad ist sehr interessant, weil das Ad, genau, oh, da gibt es noch eine kleine Geschichte dazu. Das Ad ist, ja, ich glaube im Amerikanischen war das Ad irgendwie doch mehr so ein Ding. Das gab es irgendwie in irgendwelchen Kontexten schon oder im Computerkontext anscheinend schon sehr früh. Was jetzt die Historie des Ads ist, weiß ich nicht so, aber zumindest im Computerkontext und gerade in Amerika war das Ad schon sehr verbreitet, deswegen ist auf jeden Fall das Ad da. Warum das Ad genau in dieser Position ist, ist interessant. Denn das Ad ist vor dem großen A.
Das kommt noch vor dem A tatsächlich.
Genau, also die Buchstaben fangen bei Hex 40, also in den Spalten Hex 40 und Hex 50 sind die Großbuchstaben, aber das A ist nicht die Hex 40, sondern Hex 41. Mhm. Genauso das kleine A ist die Hex 61. Weil A soll halt 1 sein. A soll nicht 0 sein, also A soll 1 sein, weil der Mensch mit 1 zu zählen anfängt. Das heißt, die 0 war noch frei. Und was man da reingetan hat, war das Add-Zeichen. Nicht so willkürlich, wie man eigentlich denkt. Hauptsächlich deswegen, weil man hat auch direkt schon international gedacht, ob man irgendwelche Variationen international machen kann. Und hat sich gedacht, da tut man ein Zeichen rein, das außerhalb von USA nicht sonderlich benutzt wird. Also außerhalb von USA oder Computeranwendungen. Und das französische ASCII, auch nicht sonderlich gut benutzt, hat da das große A mit dem Akzent drin. Was sehr schön passt, weil steht direkt neben dem A.
Mhm.
Und in Frankreich brauchst du halt das Ad nicht. Also aus dem Computerkontext, aber da machst du eh auf Englisch. Also wenn du halt, dass du französischen Text hast, wo zusätzlich ein Ad drin vorkommt, hat man damals gedacht, das ist nicht so häufig, dass man diesen Kompromiss nicht machen könnte.
Ja.
Deswegen steht da das Ad. Also es ist so eine halb gute Erklärung, also zumindest.
Nee, ich hab noch gerade an E-Mail-Adressen überlegt, aber die können ja auch keine Sonderlocken mit irgendwelchen Accents und so weiter, sondern die können ja auch nur genau, einfach
also pur. E-Mail, wer hat denn, welches RFC definiert denn E-Mail zum ersten Mal? Es ist SMTP. Da wird wahrscheinlich auch drinstehen, es muss halt ein ASCII-Character sein von diesen Ranges. Und es ist ASCII-kodiert.
Das hatten wir jetzt noch nicht.
Musst du mal jemanden finden, der SMTP kann?
Ja, ich habe da auch schon mehrere. Ja, also das
SMTP. Oder dann Pop, ich nehme mal an, die sind direkt im.
Aber Pop.
Als Pärchen.
Ja, Pop. Ja, aber dann musst du halt auch alles machen und du musst halt auch den ganzen
IMAP und TLS dazu. Ja. Musst du mal wen suchen.
Ja. Also wir müssen uns mal noch langsam.
Ich nicht, weil ich verstehe nichts von Netzen.
Ja, ich habe da noch ganz andere Hürden vorher nochmal davor. Ja, aber.
So, aber apropos international. Also
ja.
Wie kann man ASCII erweitern für international? Und das wurde natürlich an allen Stellen gemacht, dass die für die unterschiedlichen Länder brauchen die das halt. Und damals, wo ASCII noch hauptsächlich als 7-Bit eingesetzt wurde, hat man hauptsächlich auch US-ASCII benutzt. Allerdings, wo dann spätestens mit den Homecomputern, wo einfach die Computer standardisiert waren auf 8-Bit und die Personal Computer, hat man. Ja, bei 8-Bit hast du halt nochmal 128 Zeichen. Und die hat dann einfach jeder Computerhersteller vollgepflastert mit nochmal 128 zusätzlichen Sonderzeichen und versucht, möglichst viele Umlaute und was auch immer da reinzubringen für möglichst viele Sprachen. Alle natürlich schön inkompatibel. Da gibt es zum Beispiel IBM-Konvention. Das ist die berühmte CodePage 437. Das ist die MS-DOS. Also MS-DOS kennt eigentlich gar keine Codierung. Der PC kennt die Codierung, die hat IBM erfunden, weil wieder mal das BIOS vom PC definiert, wie die Codierung aussieht. Mhm. Deswegen gibt es halt die typische MS-DOS-Codierung. Apple hat sich eine eigene Codierung ausgedacht, die Mac-Roman-Codierung, die halt auch 8-Bit und in oberen 128 sind irgendwelche Sonderzeichen und Umlaute. Und dann gibt es Standards, nämlich die Latin-1-Codierung oder die ISO 8851-1. Mhm. Also Latin gibt es mehrere, also Latin 1 bis 9 und so weiter. Und das sind dann Latin 1 bis 9 und ISO 8851 bis 9. Und die Latin 1 ist die man eigentlich am besten kennt. Das ist die, die Windows benutzt. Also Windows macht da den Standard und auch der Amiga macht da den Standard. Also die waren da früh genug dran. Es ist aus den frühen 80ern dieser Standard. Windows und Amiga haben sich dann gehalten, Apple und MS-DOS nicht. Und die alten Codierungen sind da eigentlich ausgestorben. Also Latin 1, früher war es ganz häufig, dass ein das du getippt hast, auf der anderen Seite eben kein A war, weil es kein Latin One war, sondern auf der anderen Seite war es halt eine MS-DOS-Codierung. Mhm. Heutzutage ist es wieder mal so, dass ein A auf der anderen Seite eventuell nicht als A rauskommt. Das liegt aber an was anderem. Es liegt daran, dass du wahrscheinlich Latin One gemacht hast und der andere Unicode gemacht hat. Beziehungsweise UTF-8 gemacht hat. Das ist nämlich jetzt das Nächste. Weil natürlich jeder andere Codierung gemacht hat. Und natürlich haben die Japaner ihre Schriftzeichen in die obere Hälfte kodiert. Und das Kyrillische und das Griechische hat man auch in die obere Hälfte kodiert. Allerdings waren es dann unterschiedliche Zeichensätze. Und das sind dann die unterschiedlichen Latin-Zeichensätze. Du musst halt dazu sagen, welcher Latin es ist. Und da gibt es halt ein Latin für mit kyrillischen Zeichen drin. Und ein Latin, wo dann deutsche Umlaute drin sind und so weiter. Und Unicode hat das alles zusammengefasst mit den unterschiedlichen Unicode-Zeichen. Und das Schöne an Unicode ist, die unteren 127, also die unteren 128 sind direkt ASCII. Die unteren 256 sind direkt Latin One. Mhm. Und alles weitere sind Erweiterungen, die man dann oben rangeklatscht hat. Und der Grund, warum jetzt ein A bei dir nicht ein A auf der anderen Seite ist, ist, dass du wahrscheinlich Latin One redest und andere redet UTF-8, was dann ein Runterbacken von den 32-Bit-Unicode auf 8-Bit ist. Das ist eine interessante Codierung variable Längen. Dann ist es wieder nicht mehr Latin One kompatibel.
Dann kommen Dinge raus. Passieren.
Aber das würde jetzt zu weit gehen.
Auch das würde jetzt, glaube ich, zu weit gehen, ja.
Aber auf jeden Fall, ASCII ist heute noch da, also alles, was ein normaler ASCII-Text ist auch ein Latin-1-Text, ist auch ein Unicode-Text und ist ein UTF-8-Text. Also ein Unicode-Text, nur wenn du halt die unterschiedlichen Bitbreiten von 7-Bit, 8-Bit, 16, 32-Bit und so weiter als gleich ansiehst.
Ja.
ASCII ist immer noch die Basis von allem.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Wow.
Wow.
Ja, ich bin selbst gerade überrascht, was das für ein cooles. Ja.
Michael, ich danke dir.
Gerne.
Und euch danke ich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao.